gerne nämlich die Aufgabe war, diesen Workshop hier zu begrüßen. Ich halte gleich wieder den Mund, also wer da redet, seid ihr alle hier und Heiner Rust. Das ist der Workshop mit den meisten Voranmeldungen. Diese Zahl ist noch nicht ganz erreicht, die wir auf den Voranmeldungen hatten. Das heißt, es können noch ein paar dazukommen. Herzlich willkommen. Change Management. Wie kriegt man das hin? Sag ich mal auf Neudeutsch, die Sachen in der Gemeinde zu handeln, die sich meiner Meinung nach und unserer Meinung nach oder durch die Impulse Gottes ändern sollten, ohne dass zu viel Crash dabei rauskommt. Das ist so die Hintergrundfrage, glaube ich. Ja, Veränderungsprozesse entwickeln oder begleiten. Und ich finde es ganz toll, dass, ich sage es mal vollständig, Pastor Dr. Heinrich Christian Rust diesen Workshop macht. Wir kennen uns schon viele Jahre, auch schon in deutschlandweiten Projekten schon zusammengearbeitet, wie Jesustag e.V. und anderen. Und er ist mir auch ein wichtiger Berater und Begleiter für die Arbeit bei Gemeinsam für Berlin. Ist jetzt schon seit einer Reihe von Jahren Pastor in Braunschweig, in der Friedenskirche, eine große, ist das die größte deutsche Baptistengemeinde, oder?
Ja, ne?
Im Bund, ja. Ja, im Bund, die größte. Es gibt noch ein paar Aussiedlergemeinden, die größer sind, das ist wahrscheinlich so, ja, in Ostwestfalen. Einer von drei oder vier Pastoren, wer seid ihr jetzt?
Drei.
Drei in dieser Gemeinde. Und mit einer ganzen Reihe Vortätigkeiten in seinem Leben, unter anderem auch in Funktionen des Bundes, der Freien Evangelischen Gemeinden und Brüdergemeinden. Und einer, der als Autor und Berater an vielen Stellen, auch als Mentor, wie Leute für mich etwa, schon viel Erfahrung gesammelt hat. Das finde ich ganz toll. Vielen Dank, dass du gekommen bist, lieber Heiner. Und damit gebe ich dir das Wort. Und bete vorher noch. Oder?
Ja.
Herr, deine Leidenschaft ist, Neues zu schaffen. Das wissen wir alle ganz zutiefst. Du bist ein schöpferischer Gott. Und deswegen ist es auch eigentlich das Selbstverständlichste in dieser Welt, dass die Dinge, wo du bist, nicht so bleiben können, wie sie sind. Das ist dann manchmal anstrengend und darum soll es gehen. Ich möchte dich bitten für Heiner Rust, dass du ihn ausrüstest mit allen Gaben deines Geistes, die er für diesen Nachmittag, für diesen Workshop braucht. Und für die Menschen, die Brüder und Schwestern, die jetzt hier sind als Teilnehmende und Mitgestaltende und Mitredende. Und wir möchten uns ausrichten auf dich. Durch die Worte und die Beiträge hindurch hören, was du, Heiliger Geist, uns zu sagen hast. Das ist nicht wenig, was wir erwarten, aber weil du es gesagt hast, wollen wir es erwarten. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Pastor Nelson, für die freundliche Begrüßung hier in Berlin. Ich freue mich, hier zu sein. Ich staune, dass nur drei Frauen in unserer Mitte ist, die besonders vier. Ist hier zurzeit drei, oder? Habe ich falsch gezählt? Also es kommt sicherlich noch welche dazu vielleicht. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ja, könnte noch ein bisschen aufgepeppt werden. Aber ich weiß nicht, wie es generell hier ist im Transformationsforum. Könnte man sagen, Management können eigentlich die Frauen vielleicht sogar besser. Ich weiß es nicht. Deshalb brauchen sie gar nicht mehr einen Workshop besuchen. Aber wir müssen mal schauen. Das Thema Change Management ist ja, also die Veränderungsprozesse einleiten, begleiten, so könnte man das übersetzen. Das ist ein großes Thema in allen Bereichen, Sozialeinheiten, die man hat. Und ich möchte das ein bisschen erweitern im Sinne vom Thema der Führung. Es gibt von Fredmund Malik und anderen, die versuchen, Management und Führung ein bisschen zu differenzieren, was ich sehr gut finde. Eine ganz schlichte Faustformel, die etwa so lautet: Ein Manager macht die Dinge richtig und eine Führungsperson macht die richtigen Dinge. Ja, also das Prinzip der Führung, da geht es sehr, sehr stark um die Frage, wohin wollen wir eigentlich zusteuern und um das umzusetzen nachher, da braucht man sicherlich ein ganz gehöriges Maß an gutem Management, also Wege zu beschreiben. Und bei all dem großen Thema, was uns heute bewegt, heute noch sehr bewegt von dem Vortrag über den Menschenhandel und diese Dinge, wo wahrscheinlich viele sich von uns gar nicht so mit befassen. Und so gibt es ja eine ganze Menge solcher Themen, die uns herausfordern, enorm herausfordern. Und da fragen wir uns, welche Rolle spielen wir als Gemeinde Jesu dabei? Können wir uns trösten und aufbauen und sagen, ja, wir sind zwar nicht viele, aber wir sind das Salz der Erde und wir sind das Licht in der Welt und die Anfall macht es nicht. Und trotzdem ist es für mich immer, wenn ich dieses große Wort der Transformation lese oder höre, denke ich, ja, was wird sich verwandeln? Was wird sich verwandeln? Und man kann durch die Größe der Vision und Herausforderungen, die es gibt, innerlich erdrückt werden. Also fast, dass man nicht mehr richtig zum Handeln kommt. Mir geht das manchmal so. Dann denke ich, das könntest du noch machen, das müsstest du noch machen und hier wäre noch eine große Sache. Und dann denke ich an die Gemeinde, in der ich als Pastor diene und die sind sowieso schon alle so fleißig. Das beschämt einen ja dann. Dann macht man nicht noch sagen, pass mal auf, wir machen mal noch einen ganz neuen Arbeitszweig auf. Und damit das nicht geschieht, brauchen wir eine ganz starke innere Verbindung mit dem Herrn. Um es gleich zu Beginn zu sagen, wir brauchen nichts weiter zu tun, als das, was Gott für unser Leben oder unsere Gemeinschaft oder Gemeinde an Werken vorbereitet hat. Und das entlastet mich ein bisschen, denn ich bin nicht verantwortlich für alles in dieser Welt und auch nicht für alles in der Stadt, nicht für alles, was mich bedrückt. Und so lese ich jetzt am Anfang ein Wort aus dem Epheserbrief. Und da steht im Epheserbrief Kapitel 2. Ich lese mal ab Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist. Nicht aus Werken, damit sich jemand rühmen könnte. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10 besonders. Und darum geht es mir bei diesem Seminar, dass wir einen Sensus kriegen, wie kann das passieren in den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, wo jeder von uns steht. Das Erste, was wir miteinander bedenken wollen, ist die Frage, vielleicht auch zur Didaktik will ich was sagen, ich werde gleich nach der ersten Runde ein Skript verteilen, wo wir sehen, welche Fragestellungen wir vielleicht heute in diesem Workshop miteinander bedenken können. Man muss also nicht alles mitpinseln oder aufschreiben und das Wesentliche macht das Hirn auch. Das sortiert dann aus und das Herz, was dann für einen wirklich wichtig ist, damit man nicht zu viel im Ordner hat. Was mich sehr stark bewegt, ist diese Analogielosigkeit der Gemeinde Jesu. Wenn wir diese großen Projekte sehen, wenn wir die großen sozialen Herausforderungen sehen, dann wissen wir heute, wir vernetzen uns zunehmend. In der Gemeinde, wo ich bin, haben wir auch genauso wie diese Gemeinde hier seit einigen Jahren ein Verein gegründet, Netzwerk Nächstenliebe, wo all die unterschiedlichen diakonischen und sozialen Projekte, die meisten nicht alle, zusammengefasst werden. Und wir sind bewusst so angetreten in unserer Ansatz, dass wir sagen, wir vernetzen uns mit allen, egal welchen Glaubens und egal welcher Schuhgröße und sonst was, die in einem bestimmten Projekt mit uns das gleiche Anliegen verfolgen. Das ist ein bisschen problematisch manchmal, aber nehmen wir mal das Thema Menschenhandel. Es gibt natürlich auch andere, die dafür eintreten. Und dann wäre es natürlich völlig unklug zu sagen, die ignorieren wir. Man kann in vielen Dingen, gerade wenn es um die politische Dimension geht, und die gehört sicherlich auch mit dazu, dass wir aktiv werden, dass wir Strukturen schaffen und so weiter, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir uns dann wirklich vernetzen. Und trotzdem bei all diesen Vernetzungen läuft parallel die Frage, was ist denn das Genuin, das typisch Christliche? Was macht das aus? Und das ist sicherlich darin begründet, einmal, dass wir sagen, wir werden geleitet durch den Geist, wir gehen in Werken, die Gott zuvorbereitet hat, um das nochmal zu zitieren. Wir tun es aus einer christlichen Motivation heraus. Und auch die Art und Weise, wie wir leiten, wie wir solche Veränderungsprozesse vielleicht oder auch andere Prozesse, Stabilisierungsprozesse gehören auch mit dazu, wie wir das miteinander begleiten, das tun wir hoffentlich im Geiste Jesu. Und als Jesus mal befragt wurde, wie denn die Führung und Leitung so funktionieren soll im Reich Gottes, dann hat er deutlich markiert und sagt, also so läuft es bei den Menschen, die Gott nicht kennen, die unterdrücken, ihr habt es selber vor Augen, so soll es bei euch nicht sein, sondern das genuin typische der geistgewirkten Führung weist Jesus aus als ein Dienen, ein sich weggeben oder ein Kernbegriff etwa in der Theologie, die Kenosis, also Philipper 2, ein jeder von euch sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, obwohl er in göttlicher Gestalt war, sah es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, übersetzt Luther so schön. Ja? Die Kenosis, das ist ein Charakterzug von geistlicher Leitung. Sich weggeben, sich investieren, und zwar nicht 10% oder was wir übrig haben, sondern es gehört zu unserem Gewese sozusagen, zu unserem Sein, die Kenosis. Die Weggabe im Charakter des Dienstes. Das macht also das Leiten und Führen aus. Und gibt es einige wissen das, es gibt zwei unterschiedliche Ausformen von geistlicher Führungsqualität. Ich nenne mal die beiden Kernbegriffe. Einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Aber wenn ich jetzt das, glaube ich, Vers 10, aber 12, das ganze Kapitel ist gut. wo der Apostel schreibt, wer unter euch einen Leitungsdienst tut, der soll es mit Sorgfalt tun, so wird es vielfach übersetzt. Da ist der Begriff des Prohistamai, so, ich schreibe es jetzt mal so, wie ich es ausspreche. Ah, so ungefähr, ja, schwierig so zu schreiben. Das Vorstehen. Der Vorstand. Der Kern dieses Prohistamai, dieses Vorsteherdienstes ist schon mehr Management. Und trotzdem spielt die Vorbildrolle eine ganz große Rolle. Man müsste an die Synagogenvorsteher damals denken und so weiter. Die wurden nicht gewählt, weil sie alles so gut managen, sondern weil sie auch Vorbilder waren in der Synagoge. Und das ist also eine Form. Viele sagen, das ist das Dienende oder Ordnen, das Ordnende, der ordnende Dienst der Leitung. Also ich schreibe mal hier Ordnung dahinter, und zwar im positiven Sinne. Ordnung. Ja? Mein Vater zum Beispiel, mein leiblicher Vater, mein himmlischer Vater, auch mein leiblicher Vater, hat viele Jahre eine Gemeinde geleitet, sie wunderbar geleitet, finde ich, obwohl es hat mich ziemlich genervt. Weil mein Vater hatte diese Ausprägung von Leitung. Und ich habe gesagt, Papa, du musst doch mal ein bisschen mehr Vision in den Laden bringen. Und er hat immer gesagt, ich höre rein und was ich aufnehme, das sortiere ich sozusagen. Und dann ordne ich das zu, was an Leben und Ideen da ist. Und das hat mich eigentlich ziemlich genervt. Warum? Weil ich eine andere Ausprägung habe, aus dem 1. Korinther 12. Und das ist eben die Kybernese. Kybernesis ist die visionäre Leitung, kann man mal so schreiben. Vision kommt aus der Schiffswelt. Der Lotse, der sagt, okay, da müssen wir hin. Das ist die große Richtung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, was Harald gestern Abend so, das hatte wohl stärker kybernetischen Charakter, ja? Harald Sommerfeld, der große Tüte aufmacht und sagt, Leute, da gibt's was zu tun, ja? Und das sind zwei Ausprägungen wo der Geist Gottes sagt, ich teile das unterschiedlich stark zu. Und ich würde sagen, hier sind stärker, ist das angesiedelt, was zum Beispiel auch Bill Heibels in seinen ganzen Workshops hat. Der macht sich fest an dieser Art der Führung. Dieses Prohistam, mal dieses Vorstehen und Ordnen, das kommt bei ihm verhältnismäßig schwach vor, nach meiner Wahrnehmung. Vielleicht täusche ich mich. Und das hat zum Beispiel zu Verwirrung geführt bei manchen Leuten, die sagten, also wenn ich dieses immer höre, das bin ich nicht. Ich kann gar nicht leiden. Ja, ich kriege das gar nicht auf die Reihe. Und trotzdem ergänzen sich diese beiden Ausprägungen von Leitung. Wir haben es also mit diesen unterschiedlichen Formen von Leitung zu tun. Wir haben es zum anderen, wenn wir von der Analogielosigkeit in dieser, also der Vergleichslosigkeit sprechen, wenn wir es mit geistlichen Vorgängen zu tun haben, mit, ich nenne mal einen Ausdruck, mit der wilden Systematik des Heiligen Geistes zu tun. Die wilde Systematik des Heiligen Geistes, ja. Einige sprechen auch von, oder denken vielleicht jetzt an C.S. Lewis, an Aslan, der wilde Löwe, oder der wilde Messias, Alan Hirsch mit seinen ganzen Thesen. Also dieses ganz Ungewöhnliche, oder Jesus sagt, Johannes 3, Vers 8, der Geist weht, wo er will. Ja. Da kann man sagen, ja, wie sollen wir denn das managen? Ja, du bist ja verrückt als Manager, wenn du ständig eine neue Tagesordnung kriegst, sozusagen. Ja. Und wir lassen uns aber auf diese wilde Systematik ein. Es ist eine gewisse Systematik, die dennoch es nicht leicht macht, in diesem Zusammenhang von Management zu sprechen. Das möchte ich zunächst erstmal ganz deutlich hier sagen. Und hier, du weißt, dass ich befasse mich zurzeit sehr, sehr intensiv nochmal mit der ganzen, mit dem ganzen Wesen des Geistes Gottes. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz starker Schlüssel ist, überhaupt in diese Welt hineinzukommen. Nicht umsonst sagt Jesus, wartet, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und was ist das? Was ist Transformation etwas anderes, als dass Menschen Zeugen sind in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens für Christus? Und wir brauchen dazu die Kraft des Geistes. Und da gibt es auch einen Ausdruck, dann höre ich auch auf mit dem ganzen Zeug hier. Aber dass ich es mal gehört habe. So, die Perichorese. Zurzeit mein Lieblingsbegriff. Ja? Also, was ist die Perichorese? Das spielt nämlich insofern nachher mit rein, ihr werdet das merken. Wenn ich also frage, wie, so darf man vielleicht nicht fragen, wie funktioniert Gott? Ja. Wir sind im Managementbereich. Ja? Wie macht er das? Und jetzt stelle ich fest, es ist Teamwork, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also Gott, es ist immer ein Miteinander. Keiner weiß sozusagen, wer immer vorne ist. Die Perichorese beschreibt ein spielerisches, nicht festgelegt sein der drei Personen der drei Einheit Gottes. Ein spielerisches Umhertänzeln, so hat es mal jemand übersetzt. Dieses Spielerische kommt zum Beispiel zum Ausdruck in Epheser 5, Vers 19. Wir fragen, wie können wir voll des Geistes werden? Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Und das ist fast so ein Gegenstück zu dem, was wir Management nennen. Heute in der ganzen Soziologie, also Sigmund Baumann und andere, die sich sehr stark mit der postmodernen Soziologie beschäftigen, sie sprechen von der Leichtigkeit oder Legerität, der klassische Ausdruck. Also dieses Legere geradezu, was typisch ist für Gott, was nicht substanzlos ist, was sozusagen etwas hervorbringt, nicht verbissen nach vorne drückt und sagt, wir müssen die und die Ziele erreichen und jetzt machen wir es aber, sondern es ist immer es ist was Leichtes da drin. Die Last, die Jesus gibt, ist was Leichtes. Ist nichts, was drückt. Nochmal, wenn wir also überlegen, wie geschehen diese großen Prozesse, die sicherlich nötig sind, der Transformation, dann liegt es an uns, uns einzuklinken in die Art und Weise, wie Gott führt und leitet. Wie etwa der Geist Gottes führt und leitet. Er zieht, er drückt nicht. Um es mal so mit so einer psychologischen Kategorie zu sagen. Er zieht, sein Ziehen, was Gott hat. Er drückt Leute nicht in die Enge. Ja. Management kann er drücken. Ja. Deshalb würde ich jetzt gerne eine erste Runde mit uns machen. Also vielleicht eine Runde. Man verständigt sich mit jemandem, den man gerne hat hier oder gerne haben möchte. Man kennt sich ja nicht so. Und vielleicht zu zweit, zu dritt. Eine Kernfrage, wie schätzt du dich selber ein, was für eine Art von Führung bist du? Was für eine Art von Führung übst du aus? Oder möchtest du ausüben? Besser ist noch, übst du aus? Also, bitte?
Zwischen diesen dreien oder nur zwischen den beiden?
Das sind keine Kategorien, also diese beiden sind schon Kategorien, dies ist mehr so etwas Grundsätzliches. Ja? Das kann sowohl da und da reinspielen. Aber das sind zwei Grundorientierungen, ist klar, aber es kann auch jemand sagen, also, bin ich da noch, ja. Aber dass wir da mal uns ein bisschen verständigen, welche Rückmeldung hast du, wenn es um geistliche Führung und Management geht? Wenn du denkst an deine Leute, wie schätzt du dich selber ein? Und vielleicht eine zweite Frage, die noch schwieriger ist, aber auch interessant. Wir müssen die auch nicht alle richtig beantworten, nur mal drüber sprechen, damit man sich bewusst macht. Wo gibt Gott dir einen Wirkungskreis? 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 13, wo Paulus sagt, ich rühme mich nicht über den Wirkungskreis hinaus. Kanon. Also, er geht davon aus, dass es einen Verantwortungsbereich gibt, den Gott einen zuteilt. Im Klartext, wo wir keinen solchen Wirkungsbereich richtig wahrnehmen, haben wir auch keine Autorität. Das ist die Frage der Autorität oder noch böser gesagt, der Macht, mit der wir Dinge, Veränderungsprozesse einleiten. Habe ich das schnell genug gesagt? Gut. Ich will noch mal gucken, ob ich den Bibeltext eben gerade richtig zitiert habe. Ich bin gerade unsicher. 2. Korinther 10, Vers 13. Stimmt das? Hat das schon mal jemand geprüft? Ich prüfe es. Gut. Also diese Fragestellung. Sind nicht einfach, gebe ich zu, aber einfach mal ein paar Skizzen selber zu liefern und in eine Selbstreflexion hineinzukommen. Am besten so eine Dreiergruppe, möglichst nicht vier, weil so viel Zeit wollen wir das nicht nehmen. Ja? Einfach mal sich zusammen zu verständigen, zusammen die Stühle zusammenzuschieben und dann geht's los. Auch an, dass Sie zum Beispiel, wenn ich das richtig erinnere, die ganze Migration, die Welt als große Migrationsplattform, also es ist eine ständige Bewegung, Völkerbewegung hin und her. Sie sagte, das hat was Gutes, hat auch Gutes, hat nicht nur negative Seiten. Und wir erleben häufig, dass Leute sagen, diese ganzen Zeitströmungen, die es gibt, nicht nur die Migration und das viele andere, das ist alles nur sozusagen destruktiv kaputt machen, die Welt geht gerade zugrunde. Und hier eine Sicht zu entwickeln und sagen, Moment, das Reich Gottes ist angebrochen und das Reich Gottes entwickelt sich. Das hängt mit der Sicht zusammen, die wir von der sogenannten Endzeit haben. Also theologisch gesprochen die eschatologische Dimension. Wenn ich mit einer Sicht unterwegs bin und sage, es läuft hier alles, es geht alles kaputt hier. Also Gott ist sozusagen dabei, der große Kaputtmacher, eine Zornesschale nach der anderen wird ausgegossen, ja, dann brauche ich in Sachen Transformation mich nicht mehr engagieren. So nach dem Motto, mach mal ja. Ich warte, dass du wiederkommst. Also ich ziehe mich sozusagen zurück von dieser Welt. Wenn ich allerdings eine Eschatologie habe, eine Lehre von den letzten Dingen, die sagt, das Reich Gottes ist angefangen und es gibt eine Zunahme der Realität, der Logik, der Wirkungsweise des Reiches Gottes, dann setze ich mich mit aller Kraft dafür ein. Ja. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Es ist ein Zunehmen. Also um es mal vielleicht ganz schnell zu skizzieren, aber das ist, darüber kann man lange sprechen. Ich erwarte auch nicht, dass ihr das alle teilt, aber ich finde es gut, deshalb male ich es mal an. Also wir sind Jesus gekommen, so, und Jesus kommt wieder. Weiß ich nicht, was für ein Symbol. So, dies ist der Zeitlauf. Und was ich eben gesagt habe, ist die Erwartung, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes, mit der Gemeinde als Motor sozusagen, das Reich Gottes wächst. Es wächst. Nicht nur zahlenmäßig, ne, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, gerettet werden, sondern es wächst auch von der Qualität her. Nehmen wir Apostelgeschichte 2. Es wird eine Zunahme des prophetischen Erkennens geben, in einer Dimension, die wir noch gar nicht erreicht haben, und so weiter und so weiter. Deshalb sprechen wir vielfach von Erweckung auch. Erweckung bedeutet ja nicht nur, dass wir Menschen zu Jesus führen, sondern dass sie umgestaltet werden im Namen Jesu. Und parallel läuft, wenn ich die Offenbarung richtig lese, eine Entwicklung in diesem Bereich, also im Bereich der Finsternis. Auch das wird zunehmen. So ist jedenfalls, verstehe ich das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und das bedeutet, dass diese Spannung immer größer wird. Ja? Die kann man nur aushalten, wenn man sich ganz dick an den Herrn klammert, voll des Heiligen Geistes ist und in einer intakten Gemeinschaft lebt. Sonst läuft das alles nicht mehr. So ist meine Einschätzung. Aber ich will sagen, diese große eschatologische Sicht, die spielt natürlich damit rein, wie stark übernehme ich denn Verantwortung in dieser Welt. Wenn ich nur diese Sicht vor Augen habe, sozusagen, das läuft kontinuierlich weiter, das wird immer schlimmer, ja, dann Leute raus aus der Welt. Ja. Kann man auch beten, Herr, nimm mich weg. Was soll ich hier noch? Ja. Und das ist aber vielfach das, was total ausbremst, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Oder christliche Gemeinden, die sagen, wir sind sozusagen die heile Welt, wir spielen zumindest heile Welt, da draußen geht alles drunter und drüber. Ja. Und hier umzudenken und sagen, nein, Reich Gottes ist wirklich, der Herr wirkt manchmal außerhalb der Kirche wahrscheinlich stärker als in der Kirche. Das ist ein ganz gefährliches Wort, was ich jetzt sage, aber es ist manchmal mein Eindruck.
Bin er nicht da?
Bitte?
Bin er drin nicht da?
Ja.
Wenn er nicht darf.
Wenn er nicht darf, ja. Also wir können den Herrn, den Geist Gottes am meisten dadurch fördern, indem wir ihn nicht hindern. Ja. Einer meiner Vorgänger in der Kirche hat gesagt, die ganze Aufgabe der Gemeindeleitung besteht darin, dafür zu sorgen, dass wir dem Heiligen Geist nicht im Weg stehen. Ja. Fand ich auch mal auf den Punkt gebracht, hat was Erleichterndes. Aber diese Sicht ist wichtig und das bedeutet zum Beispiel, wenn wir dieses große Thema Transformation haben, dass wir in den Gemeinden etwa die Berufe ganz neu werten, im Sinne von Berufungen, von Platzanweisungen Gottes. Und da müssen wir nicht nur an die großen Schlüsselberufe denken, wo wir sagen, meine Güte, wir brauchen tolle Politiker, tolle Philosophen oder was weiß ich, tolle Ärzte und was man alles braucht, um diese Gesellschaft einigermaßen prägen zu können. Nein, wir brauchen gerade in den sogenannten kleinen Berufen oder in den Berufen, wo man sagt, ja, ich mache meinen Job, wegkommen von diesem Job-Denken, hin dahin, dass nach Kolosser 3, Vers 17, alles, was ich tue, tue ich im Namen des Herrn Jesus Christus. So, als würde es Jesus tun und ich danke Gott dem Vater durch ihn. Ich repariere das Auto im Namen des Herrn Jesus Christus. Ja. Ich backe Brot im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich pflege einen kranken Menschen im Namen des Herrn Jesus Christus und so weiter und so weiter. Ja. Ich bin ein Lehrer im Namen des Herrn Jesus Christus. Also diese Sicht und dass wir das implantieren, die ganze Arbeitswelt, dass es nicht diese beiden Welten gibt. Ja. Gut. Also wir haben es mit dem Reich Gottes zu tun. Dann das, ein weiterer Punkt, das Gegenüberverstehen 1.2, das Menschenbild von der Philanthropie, also das heißt der Menschenliebe Gottes. Titus 3, Vers 4, es ist erschienen, die Menschenfreundlichkeit wird es teilweise übersetzt, die Menschenliebe Gottes, der Freund der Menschen. Ich habe hier mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Es ist nämlich sehr entscheidend, die ganze Frage des Change Management, der Veränderungsprozess, geistig gesehen, ich spreche jetzt nur geistig, hängt mit der Frage der Macht zusammen. Ich sage das nochmal ganz bewusst, Macht. Ich kann auch sagen der Vollmacht, aber das hört sich gleich wieder so an, so antik. Ich meine jetzt wirklich, wo habe ich Autorität? Und diese Frage der Autorität geistlich ist nach meinem Erkennen primär gekoppelt mit der Frage der Liebe. Also im schlichten Kontext gesprochen, wenn ich mein Gegenüber nicht liebe, habe ich gar keine Autorität. Ich kann daran rummanagen, ich kann vielleicht was machen, aber ich kann geistlich gesehen nichts transformieren. Da werden keine Herzen berührt. Da werden vielleicht neue Bedingungen geschaffen. Und diese Liebe, diese Einheit mit Christus, die ist das Entscheidende. Wenn ich zum Beispiel als Pastor sage, ich will, dass die Gemeinde sich verändert, das kann ich tausendmal predigen, ich kann alle möglichen Programme vorlegen. Wenn die Gemeinde den Eindruck hat, der hat uns gar nicht lieb, der Pastor, der predigt Änderung, weil er uns ablehnt, dann werde ich sie nie gewinnen. Oder, und das Gleiche gilt in säkularen Berufen nebenbei auch. Ja. Gut, dann kann man immer noch mit dem Machtjoker kommen und sagen, wenn sie das nicht machen, dann fliegen sie raus. Aber das ist nicht das Programm des Reiches Gottes. Ja. Also die Frage, wo hat Gott mir Liebe ins Herz gegeben für Menschen? Da liegt meine Berufung. Es ist doch interessant, es mag sicherlich einigen heute Morgen so gegangen sein und gesagt, das ist ja interessant, dieses was die Prostitution und so weiter, habe ich mich noch nie so mit befasst, mit diesen ganzen Nöten. Und anderen, denen geht das sofort ans Herz und sie sagen, Herr, was kann ich tun? Und das lässt sie wahrscheinlich nicht mehr los. Oder nimm andere Bereiche. Oder wenn wir Transformation hier haben, wir haben natürlich hier jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Excel, sehr stark den Schwerpunkt, wo treffen wir auf Menschen an, die bedürftig sind, die in Not sind? Und das ist sicherlich ein Punkt, wo das Reich Gottes besonders ansetzt immer wieder. Paul Zulehner, der Wiener Theologe, sagt, wer bei Jesus eintaucht, wird immer bei den Armen wieder auftauchen. Ja? Ist ein gutes Bild. Ja? Dass wir also das natürlich als Haupteinstiegszug haben, aber das Reich Gottes kann man nicht nur mit Menschen bauen, die sozusagen in den krippigen Situationen bleiben. Sondern Transformation geschieht mit Menschen, die auch ganz stabil sind. Ich sag's mal, sozial stabil, psychisch stabil. Und auch die müssen wir erreichen. Und die hat Gott genauso lieb. Und wenn wir sie nicht hinein mitsehen, etwa eine Gemeinde, die das zum Beispiel nicht auf dem Schirm hat, das wird ein Sammelbecken von Leuten, die betreut werden müssen. Ich sage es jetzt mal so. Ja. Und eine Gemeinde steht kurz vor dem Kollaps, weil sie es nicht tragen kann, weil die Stabilisation fehlt. Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder fragen, wo liegt Gott mir was aufs Herz? Wo ist die Berufung auch einer Gemeinde? Es geht um die geliebten Menschen. Die geliebten Menschen. Es geht um die schwachen Menschen. Ich habe sie hier mal schwach genannt, also Leute, die einfach Brüche haben, die gebeutelt sind vom Leben, die mikropsychischen, wie das Paulus nennt im 1. Thessalonicher Brief, ja, die Kleinmütigen übersetzt, glaube ich, Luther das, ja, steht da mikropsychisch, ja, finde ich auch interessant, ja, dass es makro- und mikropsychische gibt, ja, also Umfang der Seele, ja, aber die haben ihren Platz natürlich im Reich Gottes und Gott baut mit ihnen sein Reich, aber nicht nur mit solchen. Sondern es gibt auch andere, die tragen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dann der sündige Mensch. Wie gehe ich mit der Sünde um? Wenn ich mir an die große Frage der Transformation mache, ich werde doch ständig nicht nur mit meiner eigenen Sünde konfrontiert, das ist ja schon schlimm genug, aber wenn ich die Sünde im Leben eines anderen so massiv sehe, ja, wie gehe ich damit um? Zum Beispiel nehmen wir solche Projekte, da kommen Leute rein, geht die Liebe weg in meinem Herzen, wenn ich sie sehe, und sagt, du musst erstmal dich bekehren, du musst erstmal deine Sünde loswerden, bevor ich dich weiter lieben kann. Da muss ich mich genau prüfen. Ja. Ist Ablehnung da? Was ist da in meinem Herzen? Wenn das da ist, wird es nicht zu einer Transformation im Sinne der Schrift kommen. Also die Vollmacht ist nicht da. Es ist vielleicht ein Gehabe da. Ist das soweit verständlich, was ich sage? Weil einige so gucken, als hätte ich jetzt was schon Falsches gesagt. Ihr könnt auch zwischendrin rufen und sagen, das sehe ich ganz anders. Ruhe. Ruhe.
Also wenn ich richtig verstanden habe, dann haben Sie vorhin gesagt, so ist die Berufung einer Gemeinde, dass man das erfassen soll.
Ja.
Würde das bedeuten, dass der Schwerpunkt auf eine Berufung ist? Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, ich glaube, je nach Größe, also wenn man jetzt in einer größeren Gemeinde ist, dann hat man natürlich viele Berufungen, die man zusammen bündelt. Und es gibt auch Kernberufe, ich werde da gleich noch zu kommen. Aber ich glaube, dass jede Gemeinde auch einen, ich nehme nochmal den Ausdruck des Wirkungskreises hat. Also eine spezifische Berufung, einmal vom Ort her gegeben, von den Menschen her gegeben, wie sie sich zusammensetzen. Und man kann Inspiration holen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das genauso wie hier, weil es hier so gut läuft oder so. Und ich habe zu Hause ganz andere Menschen. Also ich glaube, dass jede Gemeinde eine spezifische Berufung hat und auch nicht alles gleichwertig tun muss.
Und wenn zum Beispiel jemand in die Gemeinde hineinkommt und merkt, was die Berufung ist und hat aber andere Gaben bekommen, sagen wir mal diakonisch, und die Gemeinde führt das aber nicht durch, würde das dann im konkreten Fall bedeuten, dass er dann sich einer anderen Gemeinde anschließen muss, um dann deine Begabung und dann deine innere Begeisterung oder Wirkungskreis dann nachgeben zu können? Ja, oder gehe ich jetzt zu sehr in Einzelheiten?
Man kann das zur christlichen Freiwilligenagentur in Berlin geben. Ja. Da kann man nämlich Berufungen leben, die eine Einzelgemeinde nicht abdecken kann und trotzdem die Rückwirkung in die Gemeinde wieder zum Segen werden lassen. Also es gibt auch über Gemeinde hinausgehende, ja, Berufungsfelder und Tätigkeiten, das will ich damit sagen.
Ja. Ohne Zweifel, also das muss man sehen. Natürlich, die persönliche Berufung ist manchmal umfassender als die Berufung einer Gemeinde oder umgekehrt. Aber wenn ich weiß, mein Platz ist in dieser Gemeinde, die haben das nur noch nicht auf dem Schirm, kann man auch sagen, ich warte oder ich packe zu, ich fange klein an. Also es gibt unterschiedliche Prozesse. Ja. Gut, dann den heiligen Menschen, das ist was Wunderschönes, da sind wir schon fast ganz in der Nähe der Katholiken hier. 2. Korinther 5, Vers 14, wo der Apostel Paulus das so auf den Punkt bringt und sagt, wir kennen von nun an niemanden mehr dem Fleisch nach. Dann begründet er das, ist Christus gestorben, und jetzt wird es noch heißer, also sind alle gestorben. Nachzulesen, 2. Korinther 5, Vers 14. Ja. Das heißt, über jedem Menschen, egal wie er dort ist, ist immer das Zeichen der Heiligkeit schon ausgesprochen. Ja. Und das hilft mir, es auszuhalten in den finstersten Löchern manchmal, wenn man mit Menschen konfrontiert wird, wenn man wirklich hingeht zu Situationen, wo man sagt, oh, das ist ja nicht auszuhalten. Das Elend kann ich nicht ertragen. Und das müsste jetzt nicht immer die Sünde sein. Es ist manchmal die Schwäche. Oder ich war jetzt vor kurzem auf der Babystation in Hannover, im Klinikum, wo ganz viele Babys im Sterben lagen. Ja. Und ich betete mit einem Baby und das lag im Sterben. Es zerreißt einem das Herz. Ja. Und trotzdem über diesen Baby zu sehen, geheiligtes Leben. Ja. Das macht den Ansatz von Transformation einfacher, finde ich. Dass man nicht immer sagt, wir müssen kämpfen. Es gibt so in manchen Kreisen, wir müssen erstmal geistliche Kampfführung machen, ja, erstmal alle Dämonen an die Seite boxen und so weiter. kann man machen, wenn der Herr das sagt, aber prägend ist, wir kommen in die vorbereitete Welt Gottes durch Jesus Christus.
Bitte. Eine Brücke schlagen zu dem, was du vorhin zitiert hast von der Schwester Margit von heute Morgen. Die hat ja in ihrem katholischen Verständnis von den Menschen, ob sie nun Christen sind oder nicht, immer als den Schwestern und Brüdern gesprochen. Das ist deren Verständnis, dass sie in einer versteckten oder noch nicht aktivierten Weise Gottes Freundlichkeit und Liebe und Zuwendung immer in den Menschen sind, auch wenn er noch nicht aktiv selber bekehrt ist. Da ist das eine direkte Beziehung dazu. Ja.
Also, dass wir ein umfassenderes Menschenbild haben und nicht nur sagen, das sind alles die Verlorenen, die sozusagen alle sowieso nicht richtig funktionieren, sondern dass wir sagen, die sind Menschen, über denen steht schon das Vorzeichen, Gott möchte sie zu sich haben.
Potenziell sind ja Brüder und Schwestern.
Bitte?
Potenziell sind
sie. Ja, das sind alles potenzielle Christen sozusagen. Ja. Gut, aber um diese Frage der Wahrnehmung, geistliche Führung reduziert sich nicht auf die Wahrnehmung ein, des anderen auf einen dieser anthropologischen Aspekte, dass wir eben diese ganze Breite immer wieder beieinander halten. Dann das Bild von Gemeinde, was ich dabei habe. Wir haben ja einen Workshop, wenn ich das richtig von der Ausschreibung in Erinnerung habe, wo es auch um die Schlüsselfunktion von Gemeinde geht dabei.
Du hast die Ausschreibung beschrieben.
Bitte?
Du hast das geschrieben.
Ich habe das geschrieben. Ach so, dann habe ich das wohl auch so gemacht. Ja. Also das Bild von Gemeinde. Gerhard Lohfing hat ein interessantes Buch geschrieben, Neutestamentler in München, glaube ich, sitzt der nicht. Wie hat Jesus Christus die Gemeinde gewollt? Ja. Das ist eine interessante Frage, weil die Gemeinde ja in vielen Umbrüchen ist und in Aufbrüchen, die ganzen postmodernen Kulturen von Gemeinde, Konturen, die sich entwickeln, will ich jetzt nicht hier weiter ausführen. Ich will nur einen Aspekt reingeben. Mir hat es sehr geholfen. Ich komme sehr stark aus der Gemeindeerneuerung und die Erneuerungsansätze und alle Aufbrüche, die es gibt, dass man sagt, wir machen mal eine neue emergente Gruppe auf, Emerging Church, wir machen Hauszellentruppen auf. Und es gibt ja alles Mögliche inzwischen. Und andere, die sagen, nein, ich werde jetzt orthodox, ich gehe mal ganz zurück wieder in die eingefahrenen Nummern. Also es gibt ganz viele Bereiche im Gott. Bringt das zusammen und bei diesem ganzen Überlegen von Transformation und Veränderung empfinde ich, dass die Fähigkeit zur Führung nachlässt in der Weise, wo man nur noch ein negatives Bild von Gemeinde hat. Sprich, ich kann ganz viel von Erneuerung sprechen, meine aber immer, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Aber in dem Moment, wo ich die Gemeinde wahrnehme als die geliebte Braut Christi, um mal ein schönes biblisches Bild zu nehmen, die geliebte Braut Christi, die er schon sieht ohne Flecken und Runzeln. Ja. Ich sehe, wir fokussieren uns viel zu sehr auf die Flecken und Runzeln. Ja. Anstatt zu sehen, wir haben es hier mit einer Geliebten zu tun. Der geliebten Braut Christi. Und das wäre mir wichtig, dass wir das immer wieder ins Herz kriegen, wenn es darum geht, Gemeinde sozusagen als ein Triebwerk oder eine Geburtsstation oder wie auch immer eine Motivationsstation hier auf der Erde wahrzunehmen von Gott. Wo die Herrlichkeit Gottes sein soll, der Schabbat, die Ruhe Gottes gelebt werden kann. Wenn die Gemeinde aber entartet zu einem Gulag, ich sage das jetzt mal so ganz krass, zu einem Arbeitslager, dann ist dieser ganze Charme, die Alternative zur Gesellschaft weggegangen. Dann haben wir ein Leistungsdenken in der Gemeinde. Wir sprechen von Gemeindearbeit, von Mitarbeit, von Kinderarbeit, ist in Deutschland verboten, von allen möglichen Arbeiten, die wir haben. Ja? Das zeigt an, wie stark wir arbeitsmäßig aufgestellt sind. Und wenn wir sagen, Gemeinde spielt eine Rolle in dieser Transformation, dann ist das der Kern, dass ich eine positive Liebe zu dieser Gemeinde habe.
Gemeinde ist ja jetzt unterschiedlich zu verstehen. Mhm. Redest du jetzt von der Gemeinde Christi als der Gemeinschaft aller Christen oder redest du jetzt von der Gemeinde im Sinne einer Ortsgemeinde?
Sowohl als auch. Okay. Ist für mich, also ich sag mal so, zur Gemeinde, zur geliebten Braut Christi gehören für mich alle, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland bekennen und ihm nachfolgen. Egal aus welchem Gesangbuch die singen und was sie sonst vielleicht an für mich schrägen Erkenntnissen leben. Aber das ist für mich das Kern, der Kern. Und ich werde wahrscheinlich mit ihnen im Himmel verbringen. Ja. Und dann werden wir uns natürlich über die Irrlehren des anderen unterhalten. Selbstverständlich. Ich kann mich sehr gut entsinnen, ich war mal in so einer Konferenz und da waren aus allen Konfessionen Leute und ging um geistliche, also charismatische European Charismatic Leaders hieß das. Und ich war das erste Mal dabei als junger Leiter damals und neben mir stand ein orthodoxer Priester und auf der anderen Seite ein katholischer Priester. Und wir haben den Herrn gepriesen. Ich weiß nicht, warst du damals auch dabei? Nee,
ich
war nie bei sowas. Ja, aber. Und ich war so erschrocken. Die loben den Herrn so kräftig. Und ich dachte, das geht doch nicht. Herr, ich weiß heute noch, ich war mit dem Herrn ansprechen, die können dich doch gar nicht loben. Herr. Die sitzen in der falschen Gruppe. Die lehren Irrlehren und so weiter und so weiter. Und das war interessant. Anschließend sprach ich den Katholiken an, den neben John ist er, glaube ich, aus Nordirland. Und ich sage, sag mal, John, ich sehe, du bist voll des Geistes, aber wie hältst du es bloß in dieser katholischen Kirche aus? Ja. Er sagt, ach, das Gleiche wollte ich dich fragen in Bezug auf die Baptisten. Böse Falle. Ja, ja. Und dann hat er mir eine lange Geschichte erzählt, die will ich euch jetzt, aber es war sehr ergreifend, wo er sagte, Gott hat ihn richtig geführt, hat gesagt, als er immer, wie er immer wieder jammerte und weinte vor Gott über der Not seiner Kirche und all dem, was dort nicht läuft. Und dann hat Gott ihn in ein Altenheim geschickt, also nicht als Einwohner, sondern er sollte sich da in die Halle setzen, Empfangshalle, und dann hockt er da in seinem Priestergewand so, ne, und sagt, ja, Herr, und jetzt? Und dann kam eben so eine alte Lady dort an, und die hatte unter sich gemacht, die roch und sabberte und ging so an ihm vorbei, und er fühlte sich so elend, ja. Und es roch, und er wollte rausrennen, und dann sagte wieder der Geist Gottes, und dann kam eine Pflegerin von dem Personal, und die sagte, da sind Sie ja, liebe Frau, nahm die in den Arm, küsste sie und brachte sie zurück. Und er sagt, und dann sprach der Geist Gottes, sagt, siehst du, so gehe ich mit dieser alten Lady um. Ja. Und ich möchte, dass du mir dabei hilfst. Und deshalb sagt er, bin ich noch katholisch. Ja. Ich sage, ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, also war jedenfalls eine sehr ergreifende Geschichte, für mich jedenfalls. Ja. Insofern, also, aber es wird immer konkret. Deshalb nochmal auf die Frage, in der jeweiligen Verbindung vor Ort. Und da denke ich nicht nur an große gemeindliche Konstrukte, da denke ich an Kommunitäten, da denke ich an Geschwisterschaften, an Netzwerke. Da bricht so vieles positiv auf. Das muss nicht unbedingt in einer bestehenden Kirche, Gemeinde sein.
Ich finde die Frage insofern wichtig, weil soweit wir in Großstädten sind, auf jeden Fall, wir das Phänomen ja wahrscheinlich alle kennen, dass die Zahl derer, die zu keiner Gemeinde gehören, inzwischen in manchen Stellen größer ist, als die sich in Gemeinden, zumindest erweckten Gemeinden, engagieren. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Konkretion, auch dass eine Gemeinschaft, ob die dann Institution Kirche ist oder nicht, ist dann, glaube ich, egal, aber ganz konkret ist, wo ich lebe und die ich dann herausgefordert bin, zu lieben. Ja. Also nicht, manche begeben sich ganz gerne auf diese Meta-Ebene und sagen, ich bin gerade in keiner Gemeinde und das ist schon das fünfte Jahr oder so und suche noch. Das ist, ich will nicht sagen, dass es immer eine verfasste, traditionelle Gemeinde sein soll, aber irgendwo muss es gelebt werden, konkret.
Konkret.
Würdest du auch so sagen?
Ja, sehr. Möchte ich sehr unterschreiben. Du solltest jemanden kennen, der dich ermahnen darf und es auch tut, und jemanden, den du ermahnen darfst. Oder ermuntern, das gleiche Wort in der griechischen Sprache.
Den du praktisch lieben kannst. Ich meine, Johannes 17
oder so.
Ist somit der richtige Umgebung.
Es wird immer konkret. Aber ich sage mal, das ganze Konstrukt von Kirche und Gemeinde, wie wir es leben, mit den ganzen Vergruppungen und so, findet ja zumindest im Neuen Testament überhaupt kein Vorbild. Es ist nicht unbiblisch, aber wir finden nichts von Frauenarbeiten, Männerarbeiten, was wir alles sonst noch für Arbeiten da, Büchertische und so, was wir alles machen, findet man ja im Neuen Testament nicht vor. Ja. Man konnte alle nicht lesen, aber trotzdem, oder Chöre, ist nicht schädlich. Und trotzdem, die Note Ecclesiae, wie das in der Theologie heißt, was macht eine Gemeinschaft zu einer Gemeinde? Und da ist es zumindest der Ort, wo man das Mahl des Herrn miteinander feiert. Es ist der Ort, wo man regelmäßig das Wort Gottes hört und studiert, also die Bibel, wo man eine klare Lehre hat. Es ist ein Ort, wo es auch sowas gibt wie eine Verantwortungsgemeinschaft, eine Leitungsfunktion. Ja. Haben wir noch ein paar Note, also es gibt noch ein paar mehr, nicht? Aber bitte?
Lob Gottes.
Das Lob Gottes, ja. Also es gibt in der katholischen Kirche klassisch 7 solche Noten, da kommt die Beichte dazu und so weiter. Aber ich sage mal, das sind so 3 Grundnotizen. Und wo das geschieht, würde ich sagen, ist neutestamentlich Gemeinde Jesu. Ja. Da muss es kein Gebäude geben, es muss keine groß aufgestellten Nummern geben dabei. Gut. Also die Wertschätzung. Und deshalb, wenn wir jetzt über die Rolle von Gemeinde sprechen, also in diesem umfassenden Sinne, und dass jeder mal prüft, wie schätze ich eigentlich mein Verhältnis zu der Ortsgemeinde ein, wo ich bin. Wenn ich auf Kriegsfuß mit dieser Gemeinde stehe, innerlich, und man kann einen religiösen Kriegsfuß haben, also habe ich zum Beispiel in meiner Muttergemeinde gehabt, eine kleine Mickey-Maus-Gemeinde habe ich die immer genannt. Also es waren 39 Mitglieder, 2 Jugendliche, ich war einer von denen damals. Und ich habe gebetet, was das soll, ich habe gefastet, ja. Und habe dem Herrn die Ohren voll gejammert, in meinem Gebet. Und irgendwie war es mal, als wenn der Geist Gottes mich unterbricht und sagt, jetzt hörst du mal auf. Wieso höre ich jetzt auf? Und dann war es, als wenn Jesus mir die Frage stellt, was hast du gegen mich? Ich habe nichts gegen dich, Herr. Aber dein Bodenpersonal hier ist unmöglich. Das muss geändert werden. Und dann war wieder der Gedanke, es ist doch mein Leib. Wie sprichst du über mein Leib? Das hat mein Gebetsleben sehr verändert. Also gut, Thema für sich. Das Wesen von geistlicher Führung, 2. Da möchte ich gerne einen Grundgedanken von Daniel Zindel weitergeben. Ich weiß nicht, ob ich das Buch angegeben habe, aber das Buch ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Geistesgegenwärtig führen heißt das Buch von Daniel Zindel, 2. Auflage im Neufeld Verlag erschienen. Und er unterscheidet diese unterschiedlichen 3 Dimensionen, die sich aber fast in allen Managementformen wiederfinden. Ich will das kurz erläutern. Wir sehen hier diese Pyramide und da ist oben die Spitze. Da geht es um die Frage Know Why, also die Frage der Sinngebung. Die Frage, wozu tue ich das eigentlich? Warum mache ich etwas? Also mal diese Gemeinde könnte ich jetzt fragen, warum macht ihr zum Beispiel so eine Arbeit unter Drogenabhängigen? Suchtgefährdeten Menschen. Warum? Was treibt euch an? Warum macht ihr das? Es könnten ja andere genauso gut machen. Warum macht es diese Gemeinde? Was ist eigentlich der Grund? Warum tun wir das? Und die 2. Ebene ist die Frage, wer macht das? Also da kommen wir jetzt schon in das Management hinein. Du kannst eine tolle Vision haben von dem, was zu tun ist, nur es ist keiner da, der es macht. Das klang heute Morgen an in der ganzen Frage, wo kriegt man die Mitarbeiter her? Ja. Also wer ist eigentlich dafür verantwortlich und welche Form von Gemeinschaft muss es geben, damit etwas überhaupt gelingen kann? Und schließlich dann die Leistung, wie setzen wir es konkret um? Was sind die nächsten Schritte? Das nennt er mechanisch oder organisch auch. Ja. Diese 3 Ebenen, die übrigens im ganz säkularen Management auch immer wieder anklingen, zum Beispiel Gertrud Höhler, einige werden die jetzt letzte Zeit öfter mal im Fernsehen gesehen haben, ältere Dame, die unsere Politiker berät, sich sehr gefreut hat, dass Herr Wulff auch gehört hat. Also sie spricht zum Beispiel davon und sagt, die oberste Etage ist in jeder Form von Management die entscheidende Frage im Management. Wer nicht die Sinnfrage klären kann, ist im Grunde genommen scheitert in den anderen Bereichen.
In der dunklen Spitze, da steht Sinn, ja?
Sinn und spirituell.
Sinn. Okay. Sinn, spirituell. Entschuldigung, ja, das, die Kopie ist nicht so schön.
Lässt sich erklären.
Ja. Okay, und. Gerne.
Ja. Warum ist dann die Pyramide aber so aufgebaut? Man muss doch erst die Frage nach dem Warum haben und dann kommt auch dann die Frage, wer es macht und dann die Frage der Umsetzung, oder ist das gerade falsch?
Ja, es kommt immer darauf an, von wo man denkt. Also, vielleicht ist es so aufgebaut, weil in der Frage der Sinngebung manchmal, das ist nicht unbedingt die zeitintensivste und menschenintensivste Aufgabe. Und trotzdem muss sie klar sein, dass man sie vorgibt in der Führung und dass man Leute dafür gewinnt. Für eine Vision zum Beispiel.
Ja, von der Reihenfolge stimmt schon, müsste man die umdrehen, die Pyramide. Das
muss doch eigentlich ein Fundament ist oder ein ja. Sinn sein, der dann ja. Wichtig ist.
Kurz sehen, wie gesagt, wenn man von oben denkt, von oben fließt es herab sozusagen, wie Wasser von oben runterfließt.
Ja.
Also kann man von oben runterdenken.
Ja, also vielleicht ist nicht eine Pyramide, sondern nur ein Dreieck. Nehmen wir es mal so, dann ist es vielleicht besser. Ja. Gut, sonst noch dazu Fragen? Okay, dann schlagen wir einfach mal um. Gehen wir gleich mal in eine Gruppenform rein. Ich habe jetzt hier im nächsten die unterschiedlichen Ebenen mal differenziert aufgeführt, wie das im Management teilweise umsetzbar ist. Die spirituelle Betrachtungsweise, ich habe das mal prophetische Dimension genannt, man muss da nicht erschrecken, warum und wohin leiten wir? Und hier ist nochmal, wenn wir vorhin die unterschiedlichen Leitungsprofile hatten, finden wir in Epheser Kapitel 4, Vers 11, nochmal die sogenannte fünffältigen Konturen von Leitungsdienst. Ich will das nur erwähnt haben hier. Apostolischer Dienst, prophetischer Dienst, dann die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Werden dort aufgezählt, die Heiligen zuzurichten, übersetzt Luther schön, ja. Also wir sollen sie nicht zurichten, sondern sie aufzuerbauen, herzurichten oder mitzunehmen zu dem Werk, wozu Gott sie berufen hat. Gibt es also eine fünffache unterschiedliche Form von Leitungsprofilen, nicht nur diese beiden Grundprofile, das Apostolische. Um es ganz kurz zu sagen, es gibt einige Bücher dazu, man kann dazu was lesen, aber es hilft auch, ist sehr stark sowas wie Axel, Nielsen. Du widersprichst mir nicht und es stimmt. Ja. Das heißt also, eine Art von überregionalem Wahrnehmen, über die Ortsverband hinaus, zu sehen, was tut Gott, es ist eine breitere Wahrnehmung von Bewegungen. Ein zweiter Akzent des Apostolischen liegt darin, dass man Menschen verbindet und einsetzt in Aufgaben. Dass neue Dinge geboren werden, dass man sie begleitet, pioniermäßig, unterstützt. Das ist eine typisch apostolische Kontur. Es gibt sicherlich noch mehr dazu zu sagen. Wenn wir apostolisch sagen, brauchen wir keine roten Ohren kriegen. Seit dem Zweiten Vatikanum gibt es ganz offiziell das Laienapostolat. Also auch in der katholischen Kirche gibt es apostolische Dienste für Laien, ja, sogenannte Laien. Also das ist schon etwas, man kann das nicht nur Einführung machen auf das sogenannte Erscheinungsapostolat, das wären die Apostel, die den auferstandenen Jesus Christus vor der Himmelfahrt gesehen haben. Etwa 500, 600 Menschen sind das. Mehr nicht.
Ja. Aber wer
weiß, kaum ist auch nicht dabei.
540?
Hast du nachgezählt? Ja. Also 514. Aber vielleicht waren ein paar dabei, die nicht aufgeführt sind in der Schrift. Ja. Gut, ja. Aber ich sage mal, das wäre eine Einführung, da würde man sagen, apostolisches gibt es nicht mehr, aber es gibt dann das sogenannte Sendungsapostolat und das ist in diesem umfassenden Sinne der Mission. Dann eine zweite Kontur des Leitungs ist eben, dass man das Prophetische hat Und zwar nicht nur mal im seelsorgerlichen, ach weißt du, wenn ich dich so angucke, ich glaube, der Herr sieht dich so, sondern auch im umfassenden Sinne, wie Prozesse ablaufen. Ein Prophet sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Er hat eine Sicht von der Wirklichkeit Gottes. Er sieht diese Stadt mit den Augen Gottes, sofern Gott Offenbarung gibt, den Vorhang aufmacht. Ein prophetisch orientierter Mensch ist nicht konzentriert auf das, was man mit den Augen sieht, sondern wie es aussieht in Gottes Augen. Der sieht zum Beispiel nicht die Armut und das Elend nur, sondern er sieht, wie das überwunden werden kann. Er hat eine Sicht, er kriegt eine Sicht davon. Wenn ein Mensch ihm kommt mit einer Not in die Seelsorge, konzentriert er sich nicht auf die Not, sondern er sieht, was Gott aus dieser Not machen kann. Also das ist das typisch Prophetische. Propheten, die langweilen sich häufig in Sitzungen, ja, wenn es um Management geht. Dann haben wir die Evangelisten. Die langweilen sich prinzipiell in Sitzungen, jawohl. Die sind mit Jesus unterwegs, ja, die haben ihr Herz da, wo Jesus sein Herz verloren hat, nämlich bei den Verlorenen. Und sie sind ständig am Fragen, wie können Menschen in den Kontakt mit Jesus kommen. Das interessiert sie. Dafür brennen sie und das, da fangen sie an zu lodern. Und oft ein bisschen bunte Vögel, aber das ist gut so. Ja. Und dann haben wir die Lehrer dabei, die ständig in der Bibel blättern, obwohl es gar nicht auf der Tagesordnung steht, weil sie immer gucken, sind wir hier richtig aufgestellt? Haben wir die richtigen Stabilisatoren lehrmäßig? Haben wir das alles richtig gut aufgehört? Die also ganz stark die Lehre und die Stabilität vor Augen haben. Und schließlich haben wir dann die hirtigen Menschen, das hirtige Leitungsprofil, die sehr stark gemeinschaftsbildende Leiter sind. Wenn ich jetzt etwas karikiert sage, Hirten nimmt Menschen, die nehmen einen in den Arm, obwohl man es nicht unbedingt will. Ja? Also sie sind einfach Unterschiede, die sind einfach da, die haben Nähetypen. Im Namen Jesu. Und sie können mit diesem Visionären auch nicht so viel machen. Meine Güte, schon wieder was Neues, lass uns doch erstmal hier gemeinsam. Dann läuft das alles. So. Und es gibt natürlich, je nachdem wie das Profil ist, ein Lehrer, ein typisch profilierter Lehrer oder eine Lehrerin, würde sagen, wenn wir die richtige Lehre haben, um jetzt das Thema aufzunehmen, dann geschieht Transformation wie von selbst. Ja, klassisches protestantisches Modell. Ja, gut. Zweite, ein Prophet will sagen, wenn wir die richtige Vision haben, wir müssen die richtige Vision haben, die müssen wir catchen. Ja. Ein apostolischer Typ würde sagen, lass uns mal gucken, was es noch alles im Land gibt, wo können wir uns vernetzen und so weiter und so weiter und so weiter. Und würde immer an die Umsetzung denken, auch mit. Und der Hirtige, der würde sagen, ach Leute, lass uns doch erstmal sehen, wie geht es uns heute? Wie geht es dir? Sag doch mal, du guckst gerade so traurig, können wir für dich beten, damit wir hier auch eine Einheit finden, wenn wir weiter planen. Ja? Also ich sag mal diese ganzen Geschichten. Also jeder hat so sein Ding und das ist gut, wenn in einem Leitungskreis möglichst diese unterschiedlichen Profile vertreten sind.
Bitte. Ich habe eine Frage dazu. Ich komme da immer etwas durcheinander, weil ich so eine andere Gabenlehre kennengelernt habe, wo es darum geht, dass diese 5 Gaben, die du skizziert hast, Teil von etwa 30 Gaben sind, die in der Bibel beschrieben werden. Und was ich immer vermisse oder da eben in diesen vielfältigen Dienst nicht reinkriege, ist die Gabe der Leitung. Weil du hast das jetzt so beschrieben, dass idealerweise in einem Leitungsteam möglichst diese 5 Charaktere vertreten sind, weil die sind alle wichtig und ergänzen sich perfekt. Aber wenn keiner von denen die Gabe der Leitung hat, dann ist das eine Katastrophe, meines Erachtens.
Das stimmt, ja.
Aber da komme ich jetzt nicht mit klar, wie man das jetzt mit dieser Gabe der Leitung dann noch reinkriegt. Oder meinst du, das sind jetzt immer Menschen, ein Apostel, der auch gleichzeitig die Gabe der Leitung hat?
Ja. Ich glaube, dass es 5 Leitungsprofile sind. Also die Menschen, die hier beschrieben werden, haben im Kern eine Leitungsaufgabe. Sie sollen nämlich die Heiligen zurüsten, heißt es weiter. Ja, sie sind Multiplikatoren, Zurüster, und das ist eine leitende Funktion. Dementsprechend spreche ich hier von Leitung. Ja. Es ist nicht ein losgelöstes, es kann eine, bei Evangelistischen, es gibt Leute, die sind evangelistisch begabt, die haben vielleicht keine Leitungsbegabung.
Genau. Das mag es auch.
Auch Propheten. Prophetische Leute auch, aber hier im Epheserbrief sind es Leitungsaufgaben. Eindeutig, nach meiner Meinung.
Okay. Ja? Vielleicht etwas vom Griechen her meine ich, das sind es Dienste, im ersten Dienste. Im Dorf hätte ich schon mehr Probleme, aber vom Begriff her, denn eingekannt nach Korinther 14, 1. Korinther 14, jeder prophetisch reden oder so, sollte da streben. Mhm. Aber es ist nicht automatisch ein Prophet, wenn einer prophetisch redet. Das sind wirklich Dienste, die gesetzt sind, um die Gemeinde vorwärts. Und das weiß ich und wissen mit dem Begriff gerade.
Ja. Okay.
Darf ich noch zu der Frage ergänzend was sagen? Du sagst ja, die fünf Ämter oder Dienste, je nachdem, es sind alle Leitungsgaben. Aber die Art, wie sie leiten, ist ja sehr unterschiedlich und sie ist überwiegend indirekt. Also wenn ein Prophet von Gott beauftragt ist und ein Wort Gottes hat, dann wird das, was er sagt, ohne dass er jetzt noch an die Umsetzung denkt, eine Leitungsfunktion haben, weil es Vision gibt. Oder wenn jemand mit einem der anderen Ämter das macht. Das heißt, es muss eigentlich, also wenn nur einer leitet oder ein Team leitet, dann kann es ja unterschiedliche Gabenkonstellationen geben, aber nicht alle fünf Dienste können leiten, gleichzeitig auf der gleichen Ebene. Das ist ja keine Fünfer-Teamleitung, die du meinst, ne?
Doch.
Oder meinst du das?
Exakt. Ich meine eine Fünfer-Teamleitung.
Aha. Ja. Und keiner ist Primus inter pares von den fünf.
Wenn denn überhaupt der Apostolische, der Axel unter denen. Ja? Aber weil der am stärksten das Verbindende hat. Aber ich sage mal, wir können darüber jetzt im Spezifischen, nach meiner Wahrnehmung, ich habe darüber auch mal länger gearbeitet und es gibt eine sehr gute Promotion zu diesem Thema von Ulrich Brockhaus, glaube ich. Charisma und Amt heißt die. Und er arbeitet sehr stark heraus, dass vom neutestamentlichen Zeugnis, dem schließe ich mich an, diese klaren systematischen Konturen, die wir eigentlich wünschten, was Leitungsdienste anbelangt, gar nicht vorliegen. Bis hin zur Begrifflichkeit, es ist alles noch nicht so, wie wir Deutschen das gerne hätten. Ja, also, was ist genau was? Sondern es gibt immer nur Impulse und sagt, so macht das und so. Und da kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Insofern kämpfe ich da nicht.
Sehr theoretisch.
Ja.
Also für uns in Chemnitz ist das ein Schlüssel für die ganze Netzwerkarbeit, dass das Kernteam, Leitungsteam in dieser Art von fünffältigem Dienst aufgestellt ist und als Team arbeitet. Es gibt einen, auch wie gesagt, der Apostolische, der in diesem Team und auf dieser Ebene das letzte Wort hat, sage ich mal. Neben dem, dass wir darauf achten, dass diese fünf aus verschiedenen Arten von Kirchen kommen. Um einfach Vielfalt, aber auch gerade diese Gabenvielfalt in diesem Leitungsgedanken zu praktizieren.
Was es nicht einfacher macht, man braucht sehr viel Liebe und Demut, damit es gut miteinander läuft. Ja, ist klar. Ne? Aber es gibt, wie gesagt, es gibt andere Modelle, die auch gut funktionieren. Aber ich persönlich bin ein großer Fan davon. Und bei uns in der Gemeinde auch, wir achten sehr, wenn ich den engeren Führungskreis nehme. Wir haben also den Aufbau, wir haben einen Ältestenkreis, nennt sich das. Da sind 8 Personen, die Frauen und Männer immer gut vertreten. Dann der weitere Gemeindeleitungskreis, etwa 25 Personen. Und wir treffen uns sehr, sehr regelmäßig, Ältestenkreis mindestens einmal die Woche, der Leitungskreis etwa alle 3 Wochen. Und wir achten sehr darauf, auch wenn die Gemeinde aufgerufen wird, zu gucken, wer gehört dahin, wen sieht Gott, dass wir immer sagen, wir möchten, wenn es möglich ist, diese 5 Profile gut vertreten wissen. In dem Moment, wir haben zum Beispiel zur Zeit eine Unterbelichtung, was das Evangelistendienst angeht. Und wir merken, wir brauchen hier Impulse. Wir holen nicht mal Leute von außen, die sollen uns mal richtig wachrütteln und die Augen öffnen. Aber das ist wichtig. Und die meisten Freikirchlichen, ich komme ja aus einer Freikirche, die sind, um es mal negativ zu sagen, verhirtet. Ja? Das liegt an der Art und Weise, wie wir zur Leitungsgruppierung kommen. Ne? Da wird gewählt, und wen wählt man? Man wählt die Leute, die man nett zu einem haben. Die einen einladen zum Kaffee und die eigentlich an Karren fahren. Aber so einen wilden prophetischen Typen will man nicht haben. Evangelisten, der immer auf der Straße rumläuft, der soll da sein. Ich sage es jetzt mal so. Ja. Und deshalb haben wir einen Überhang in den meisten Kirchen an Hirten, an hirtigen Profilen. Das wiederum hat zur Folge, dass Veränderungsprozesse nur sehr mühsam vorankommen. Denn der Hirte ist im Kern ein bewahrender Mensch und nicht ein bewegender Mensch. Wären das alles Propheten, dann würde überall die Post abgehen und es wären aber wenig Stabilisatoren da drin. Wäre auch nicht. Wenn das nur Evangelisten sind in der Gemeindegründung, ist das häufig so. Das blüht auf, irgendwann führt der Herr sie woanders hin und es verblüht alles wieder. Weil keine ausgewogene Leitung da ist. Gibt es genügend Beispiele in der jüngeren Kirchengeschichte. Gut. Man könnte, das machen wir jetzt, ich will es nochmal hier kurz weiter anzeigen. Ich gucke, ob wir eine Pause machen. Wenn man nochmal zu diesen Leitungsprofilen geht, gibt es mehrere Überlegungen, aber ich will es mal weitergeben. Das kann man, je nachdem, wie man das anwendet. Ups. Ich verbrauche ganz schön viel Papier, merke ich gerade. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir die Tabelle. Das habe ich mit vielen Gruppierungen gemacht schon, weil keiner ist der klassische Apostel oder der klassische Prophet und so weiter. Und ich glaube, dass es Leitungen gibt. Also wenn jeder jetzt 15 Leitungspunkte hat, ja, und er könnte sie zuordnen, das steht für Apostel, Lehrer, Evangelist, Prophet, Hirte, ja, damit man das sprechen kann, die Aleph-Methode, und dann soll man sich selber zuordnen. Du hast 15 Punkte und darfst jeden Punkt nur einmal vergeben, einmal 5, einmal 4, einmal 3, einmal 2, einmal 1 Punkte. Du sagst, 1 ist am wenigsten vertreten, 2 ist am stärksten vertreten, 3 ist in der Mitte, 4, also kannst jeden Punkt nur einmal vergeben. Und dann kann man das zuordnen, macht also eine Selbstanalyse. Jetzt nehmen wir mal Bruder Axel Nielsen als Beispiel. Der würde Folgendes ankreuzen, vermute ich mal, Axel. Lehrer, 4?
Nö.
3. Was ist bei dir die 4? Der Hirte?
Nee.
Und?
So, also du musst einmal eine 1 vergeben, eine
genau.
2 vergeben.
Genau, nach
1?
Ja, ja.
Okay.
Der Hirte 4.
Dann machen wir Lehrer 4?
Der Hirte 4.
Der Hirte 4, den habe ich jetzt auch eventuell noch. So, jetzt kommt aber der Lehrer. Oder? Ich will ja nicht zu nahe treten.
Ja.
Ja? Ja? Nein? Was kommt jetzt?
Prophet und dann Evangelist.
Prophet?
Ja.
So, das wäre jetzt nach Eigeneinschätzung, machen wir alles vertraulich, wird nicht veröffentlicht, ja. Das ist die, habe ich schon mal gemacht?
Ich habe es schon mal gemacht. Also,
das wäre eine spitze Kurve, das wäre sozusagen das Leitungsprofil von Bruder Nielsen. Ja. Nun sagt seine Frau Renate, pass mal auf, das siehst du ganz anders, und die korrigiert vielleicht in einer Zweiteinschätzung noch das ein oder andere, aber ungefähr kommt man dann zu einer Kurve. Und wenn man das gemeinsam macht in einem Leitungsteam, jeder macht das mal so, man liest das nochmal gegen, dann wird man feststellen, wie ist das Leitungsprofil eines Leitungskreises aufgebaut. Und das ist schon, das ist wirklich eine Offenbarung für manche. Wo sie auf einmal merken, wir sind ja alles Lehrer hier. Ja? Wir haben drei Elemente, die sind bei uns fast null. Ja? Oder alle auf der Eins-Ebene. Dann braucht man wirklich Ergänzung. Und muss gucken, wie man dazu holt. Kann man machen, muss man nicht, aber manches hilft ja zur Wahrnehmung. Gut. Dieser erste Bereich, den würde ich gerne noch, wir machen wir danach mal eine kurze Pause, da werden natürlich ganz stark diese prophetischen Typen gefragt, auch das Apostolische, wie komme ich zu einer Vision? Eine erste Kernfrage ist, was motiviert mich, was demotiviert mich? Ich nenne mal ein Wort, was ganz viel abblockt, wo man eine Vision in sich trägt und die verascht.
Gibt es das Wort?
Verpufft. Verpufft. Geht zu Asche, wollte ich sagen, aber ich weiß nicht, ob es zu einem Wort ist. Die verschüttet. Ja, also verfällt wieder. So. Und das ist das Stichwort der Menschenfurcht. Die Angst vor Menschen. Ja. Gott gibt einem was ins Herz und sagt, pass mal auf, das könnte es werden. Man hat das klar und dann gibt es sofort diese Bremsen, das hängt mit dem Stichwort Ehre zusammen, wie stehe ich nachher da, kriege ich Gegenwind, was macht das mit mir und so weiter. Die Angst vor Menschen. Was meint ihr, was meinen Sie, wie kann diese Angst überwunden werden? Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die im Leitungsverantwortung sind, die haben wahnsinnige Angst vor Menschen. Man soll es nicht glauben. Wie kann das überwunden werden?
Jemand fragt, wenn wir zum anderen hingeht und fragen, wie war es bei dir, und man positive Erfahrungen bekommt, wo man sagt, oh, ich hätte die Angst, hab's dann gemacht und gemerkt, die war völlig ungewunden.
Ja. Okay, einfach Erfahrung. Hört. Erfahrung, bitte.
Vielfach bei Menschenfurcht, das ist ja Kopfkino auch. Ja? Man meint ja, der andere würde dann und wow. Manchmal hilft diese finale Frage, was würde dann schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt das und das machen würde. Mhm. Und dann malt man sich dann aus, boah, und dann würden die alle lachen und kreischen und über die Tische und Bänke. Und dann würde man dann... kann ja gar nicht sein, das ist ja vollkommen unrealistisch. Um dieses Kopfkino so ein bisschen zu entlarven. Mhm. Ja. Was könnte schlimmstenfalls passieren?
Ja, wobei manchmal sind die Szenarien noch etwas schärfer. Ich verliere meinen Job.
Okay, ne?
Ja. Also das gibt Existenzfragen dabei. Ja. Ne? Ja, bitte.
Also langfristig, Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn ich mich mehr von Gott liebe, also das ist natürlich ein langfristigeres Projekt, mich mehr von Gott Liebe fühlen zu lassen, den Lobpreis zu leben, wird mein Inneres ganz anders aufstellen.
Ja, also einfach sich stärker bei Gott festmachen, um diese Angst vor Menschen zu verlieren. Ja, ist das richtig?
Ja.
Verstanden? Bitte?
Ich würde sagen, Gottesfurcht. Also mein Leben ist die einzige Antwort auf Menschenfurcht, Gottesfurcht.
Ja. Also sie hatten die Ehre bei Gott, wie heißt es, umgekehrt, wo Jesus dann sagt, sie hatten die Ehre der Menschen, bei Menschen lieber als die Ehre vor Gott. Ne?
Also, genau, oder dieses, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, dieses Ausdruck, the audience of one, also sich überlegen, oh ja. Ich laufe mein Leben von einem Publikum und wenn ich entscheide, noch, also das ist nur ein Zuschauer wirklich wichtig, und das ist der Herr selber, der sich noch für mich hingegeben hat und so weiter, und dessen Liebe ich mir eigentlich sicher bin. Alle anderen, die dürfen auch. Also die dürfen klatschen und die dürfen buhen, die dürfen sagen, das hast du toll gemacht, die dürfen auch kritisieren uns, aber im Endeffekt ist das nicht die entscheidende Größe.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja, also mir persönlich hilft immer, auch wenn mal Furcht da ist, indem ich mir sage, dieser Mensch ist von Gott geliebt. Von Gott geliebt. Und dann wandelt sich immer mal was.
Mhm. Mhm. Ja.
Ich hätte auch gesagt, Liebe, weil ich einfach, also jetzt von den Erfahrungen her, die ich gemacht habe, generell in Gemeinde oder so, ich kam auch in einer sehr schwierigen Gemeinde und ich habe einfach gemerkt, also da sind auch einfach Sachen gelaufen, die sehr schräg oder schief waren, von außen zumindest betrachtet, aber wo die Gemeinde trotzdem ziemlich gut mit umgegangen ist, weil sie sich geliebt gefühlt haben. Also man kann, wenn man jemanden liebt, kann man immer ganz anders, ich sag jetzt mal, Sachen schief machen oder wenn man dann auch die andere Seite weiß, die ist geliebt, dann kann man ganz anders Fehler machen, weil man trotzdem einfach noch diesen Rahmen der Liebe hat.
Mhm. Ja. Ja, schönen Dank. Also es gibt sicherlich viele Akzente dafür. Mir hilft es sehr stark, immer wieder mir deutlich zu machen, ich bin geliebt. Also natürlich, das Gegenüber ist auch geliebt, wo ich mir das schlimmste Szenario vielleicht ausmale. Aber dieses Verwurzelte, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn ich hier was falsch mache, ich werde nicht weniger geliebt sein.
Eben,
ja? Ich darf Fehler machen. und natürlich nicht viele auf Kosten der anderen, da muss man dann immer gucken, aber ich sage mal schon, aber es ist oft eine Überwindung. Ich erzähle mal ein Beispiel aus meiner Erfahrungstüte. Ich war, bevor ich in meinem ersten oder zweiten Dienst als Pastor, kam ich in eine große Baptistengemeinde nach Hannover, in Waldesestraße. Ich war 29 Jahre alt, also ziemlich junger Spund, und es war damals die größte Baptistenkirche in Deutschland. Und mein Vorgänger, ein brillanter Prediger, wunderbar, Pastor Rosemann, also den liebe ich heute noch, und ich merkte, ich hatte Angst. Ich war zwar irgendwie geehrt, dass sie mich berufen hatten, das war auch so eine lange Geschichte, aber ich hatte Angst. Und dann hatte ich bis in die Träume hinein, also vor jedem Sonntagmorgen, ich hatte jeden Sonntagmorgen Durchfall, ja, und kam von der Toilette nicht mehr runter, so ungefähr. So viel Angst hatte sich somatisch aufgestaut. Ich hatte Albträume, ich träumte, ich stand auf der Kanzel, die Kanzel wurde immer höher, ich predigte, ne, und ich sah die Leute kaum noch. Und dann sah ich die, wie sie sich die Ohren zuhielten und sagten, aufhören, aufhören. Das waren meine Träume. Es war krasse Träume. Und dann war ich, wo war das? Ja, Charles Tipsdorf. Einige werden den Namen vielleicht schon mal gehört haben, englischer Bibellehrer. Der war damals in Hamburg zu einer Konferenz und da war ich mal da und der sagte, der brachte das Thema der Menschen vor. Und sagt, hier sind Leute, die hat Gott berufen in eine wunderbare Berufung und die haben Albträume und so weiter. Aus einem Grund, weil er Angst hat vor den Menschen. Und dann brachte er dieses Wort von Paulus, wenn ich der Menschenknecht wäre, könnte ich Gott nicht dienen. Aus dem Epheserbrief, glaube ich, Epheser 1, bei Galater 1, jedenfalls im Neuen Testament steht das du. Und dann rufe ich auf, möchtest du Abschied nehmen von dieser Menschenfurcht? Dann steh auf. Ich sofort, ja, das mache ich. Und es war interessant, ich musste eine innere Entscheidung treffen, dass ich primär, das was du andeutetest, sage, Herr, es ist mir viel wichtiger, dass ich im Einklang mit dir bleibe, als dass die Leute Applaus geben. Ja. Und wenn sie alle so machen, ich werde es trotzdem kriegen. Ja. War für mich eine richtige Überwindung, aber in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war der Knoten zu schlagen. Kam in eine Freiheit rein und manchmal haben sich die Ohren noch zugehalten, aber das ist mir dann auch egal gewesen. Ja? Gut. Aber ich sage mal, das spielt schon auch eine Rolle mit dabei. Dann die Erfahrung, wie kommen wir zu einer Visionsbildung? Quellen der Inspiration. Wie kommt man dahin, dass man eine Vision, eine Sicht hat? Also wo man fragt, wozu ist denn unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft eigentlich da? Was hat Gott mit uns vor? Was ist die Berufung, die Sinnfrage? Wie kommt man da zu einer Vision? Da gibt es ganz unterschiedliche Farbtöpfe, in denen man sich ein bisschen Farbe rausziehen kann. Was sind das für Farbtöpfe? Wie kommt man zu Inspiration? Hat jemand eine Idee?
Wenn man sich Netzwerke andere Gemeinden anguckt, einfach um zu sehen, wie machen die das denn.
Okay, aber man guckt über den Tellerrand so, guckt, wo läuft anderswo in der Welt oder in Deutschland.
Leadership Summits, Willow Creek
oder so. Zum Beispiel, oder Boston, oder was einem gerade so aufs Herz fällt. Ja, okay, ja. Also es ist ein Farbtopf, den sollte man auch machen.
Nur ja, ich wollte den Ort anprüfen. Oder guckt sich auch an, wo sind die Nöte des Ortes, wo die Gemeinde ist und was können wir jetzt Gemeinde dagegen tun, da helfen, missionarisch aktiv sein, sozial aktiv sein.
Ja, also das, was wir heute Morgen schon anklang, dass man einfach guckt, wo hat Gott mich hingestellt, wo lebe ich jetzt hier, mit was ist um uns herum, dass man das sich anschaut. Also man könnte auch sagen, ich lese, um mal was zu sagen, ich lese regelmäßig die Zeitung sozusagen. Ich gucke, was ist hier los, was bewegt die Menschen. Hier ein zweiter Farbtopf.
Bitte? Vielleicht die Gaben, die Gemeinde hat. Also wenn da jetzt, was weiß ich, 10 diakonisch eingestellte Menschen sind und es ist dann wirklich in der Umgebung gerade der Bedarf, dann weiß man ja ziemlich eindeutig, was da dran ist.
Ja. Also dass ich gucke, wie sind die Leute aufgestellt, was hat Gott ihnen für Gaben mitgegeben, ja. Was gibt es noch für Farbtöpfe?
Gemeinsam beten und stille sein, auf Gott warten, hören, vergleichen.
Ja.
Einheit.
hören auf seine Stimme auch. Ja. Das ist interessant, Apostelgeschichte 16 zum Beispiel, wo die Apostel, die hatten ja ein großes Mandat, als sie dann in der Türkei unterwegs waren, der heutigen Türkei, da heißt es dann immer wieder, da hinderte uns der Geist, oder er wehrte uns der Geist. Und als ich das erste Mal gelesen habe, weiß ich noch, oder bewusst wahrgenommen habe, ich gedacht, wieso hast du Geist Gottes, hast du den gewehrt, die Türkei braucht heute noch dein Wort, ja, so ungefähr, ja. Also wäre doch damals da ein bisschen mehr Erweckung gewesen, hätten wir heute weniger Probleme, vielleicht.
Und dann auch Prioritäten setzen.
Ja, und dann kommt eben dieses Konkrete durch diese Nachtoffenbarung, die Paulus hatte, die griechische Mazedonier, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann trachteten sie nach Europa zu kommen, damaligen Europa, ja. Und so fing das an. Die Griechen rufen heute noch, komm herüber und hilf uns, aber in einer anderen Weise. Sag ich mal so, ne? Aber ich sag mal, dieses konkrete Hören auf die Stimme Gottes spielt eine große Rolle in der Frage. Gut. Was noch? Ja?
Vielleicht direkt vorher beten, einfach dazu. Ganz konkret.
Gebet, ja. Vorher beten. Ja, bitte?
Ganz banal einfach das Wort Gottes, also in die Bibel reinschauen.
Genau.
Da sind so viele Aufträge, da sind so viele Dinge, da ist auch, Richtlinien, die da, die man
ja
sich orientieren kann, wo muss ich hin, wo bin ich, wo bin ich,
ja,
wo bin ich noch nicht, wo muss ich mich noch verändern. Ja, das kann man auch reinschauen.
Sehr gut, ja. Als Wort Gottes, als ein Pool von Verheißungen, Zusprüchen und auch Dinge, was Gott tun will in dieser Welt. Da haben wir viele Farbtopfe und immer kräftig rein, da muss der Pinsel voll gesaugt werden mit Glaubenskraft, ja, dass man dann auch anfängt zu malen damit, um das mal so bildlich vor, dass man einfach loslegt und sagt, was könnte sein. Ja. Und bei uns in der Gemeinde machen wir das, das gehört zu einer unserer Hauptaufgaben in der Leitung. Dieses Malen, sage ich mal, Visionsbildung. Ja. Und nicht nur einmal, sondern wir sind kontinuierlich da dran. Ja. Zu Jahresbeginn machen wir eine jeweilige Jahresklausur, wo diese große Leitungsgruppe zusammen ist und unser Hauptthema ist Visionsbildung. Ja. Wir machen das so, dass wir sagen, es gibt diese fünf Kernberufungen, die stehen nicht an, also zur Debatte, ob wir die haben wollen oder nicht. Zum Beispiel die Leitung, ich habe hier mal die griechischen Kernbegriffe aufgeschrieben, die ganze Sache, also dazu ist Gemeinde da. Unsere Aufgabe ist, dass die Anbetung, der Lobpreis Gottes in dieser Welt nicht verschwimmt. Das ist unsere Aufgabe. Also die Gemeinde ist nicht nur zur Diakonie da, sondern Gott zu loben und zu ehren. Wenn wir es nicht mehr machen, dann kann Gott die Steine erwecken. Aber das ist unser Hauptgeschäft. Und oder eines der Hauptgeschäfte. Dann haben wir die Koinonia, dass wir Gemeinschaftsbildung vorantreiben, und zwar in einer Gesellschaft, die zunehmend gemeinschaftsunfähig wird, die sich selbst sozusagen zerstückelt in den Gemeinschaftskonturen, die wir haben, die vielen Patchwork-Familien. Wir haben das, war das heute Morgen, wo jemand das sagte, ja? Mit dem, wo die Kinder, ja, aus dieser Gemeinde, nicht? Wo die Kinder auf den Vater gar nicht haben, diese ganzen Geschichten. Also, wie bilden wir Gemeinschaft? Wie alternativ ist das, was wir an Gemeinschaftsbildung haben? Das ist unser Auftrag. Dazu sind wir da. Das steht nicht, da müssen wir nicht immer neu fragen, Herr, sollten wir vielleicht Gemeinschaft bilden? Ja, das ist unser Auftrag. Die Martyria, das ist das evangelistische Zeugnis. Wir sind dazu da, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und die Wiedergeburt erleben und wirklich Jünger Jesu werden. Die Diakonia, der Dienst an den Menschen, und schließlich die Didaskalia, ist die Jüngerschaft, die Bildung, die Weiterbildung von Menschen. Und diese fünf Grundaufträge oder Grundberufung einer Gemeinde, die stellen wir nicht jedes Mal neu zur Debatte. Auch sollten wir vielleicht Diakonie auch drin haben, oder sollten wir ein bisschen mehr, sondern wir sagen, das ist für uns sozusagen, das sind die fünf Stiefel, wenn man das so will, in denen wandert die Gemeinde. Ja. Und alle diese Berufungen, eine Gemeinde entwickelt sich dann stabil und gesund, wenn all diese fünf Kernberufungen im Blick bleiben. In dem Moment, wo eine Berufung fast wegfällt, kommt eine Gemeinde in eine Schräglage und sinkt so wie das große Schiff. Wie hieß das da? Costa Concordia. Das Costa Concordia. Ja? Also man kriegt Schräglage. Und es gibt zum Beispiel Gemeinden, die sehr, sehr stark auf Koinonia setzen. Also neue Gemeindemodelle. Nehmen wir mal die ganzen Emerging Church Bewegungen und so weiter. Die sind sehr, sehr stark aufgestellt nach dem Motto Belong, Believe, Behave. Schon mal gehört? Ja? Also das erste große Ding, du sollst ein Gefühl dafür bekommen, du gehörst zu uns. Du kannst mitarbeiten, du bist hier willkommen und so weiter. Man hat ein Belonging-Gefühl. Und dann gibt es das Zweite, dass man die Menschen, dadurch, dass sie sich angenommen wissen, zum Belief, zum Glauben führt, wenn Gott Gnade gibt. Und aus dem Glauben heraus kommt das Behave, die Ethik. Also dann macht das. Lebt so wie ein Christ. Ja? Und viele Kirchengruppen sind ja anders aufgestellt, die haben Behave, Belong, Belief, so ungefähr. Ja? Haben es fast auf den Kopf gestellt. Du musst erstmal dich christlich verhalten, bevor du überhaupt bei Jesus ankommst. Und wenn du bei Jesus angekommen bist, dann darfst du auch dazugehören. Also sehr viel in freikirchlichen Gruppierungen so aufgestellt. Aber das ist eine Weise. Und die Frage also, welche Rolle spielt die Koinonia? Wir können auf nichts verzichten. In der Gemeinde, wo ich jetzt bin, die Braunschweiger Friedenskirche, die war sehr gut aufgestellt, finde ich, in drei Bereichen, als ich kam. Das war die Liturgia, die Koinonia und die Daskalia, jedenfalls ansatzweise. Ein großes Seminar gegründet und so weiter. Die Evangelisation war schwach, obwohl das immer vorne anstand. Und die Diakonie war fast weg. Ja. Und als wir dann gesagt haben, was hat denn diese Stadt davon, dass wir hier sind? Was würde die Stadt vermissen, wenn wir nicht mehr da sind? Wussten wir erstmal keine Antwort. Ja, natürlich, also sie würden unsere Gebete vermissen, aber ob die es wirklich vermissen würden, weiß ich nicht. Ja. Also, und das hat uns sehr ins Nachdenken gebracht. Und deshalb, Diakonie ist kein Luxusprodukt sozusagen, was eine Gemeinde nebenbei auch noch machen kann. Und wir haben dann dieses Netzwerk gesammelt. Und siehe da, es kam auf einmal ungefähr 20% der Mitglieder, die vorher ihren Platz in der Gemeinde nicht gefunden hatten, auf einmal wussten sie, das ist mein Ding. Also ganz andere Gaben wurden gefragt. Und die Türen öffneten sich in die Stadt, die Evangelisation, die Diakonie ist ein Schwungrad in die Stadt. Diese Gemeinde ist das beste Beispiel dafür. Und dass man da wirklich zulegt. Wir haben diese 5 Rundumtouren genommen, ich habe das gesehen, wir machen gleich weiter, und dann haben alle sozusagen ein Blanko, so haben wir angefangen, Blankopapier gehabt. Wie stellst du dir die Gemeinde, so fing glaube ich 2015 an, das war immer 10 Jahre im Voraus. Ja? So weit sollte man vielleicht mal planen. Also nicht 5 Jahresplan, das ist zu Verbrauch, sondern 10 Jahre. Wie sieht die Gemeinde in 10 Jahren aus? Und zwar in dem Bereich der Liturgie, Klartext. Was erlebst du? Wie läuft der Gottesdienst? Was passiert im Gottesdienst? Wer ist im Gottesdienst zu gehen? Wie sieht der Raum aus? Also solche praktischen Fragen. Wie viele Menschen kommen überhaupt zusammen? Wie viele Mitglieder sind wir in 10 Jahren? All solche Fragen haben wir uns gestellt. Zweite Frage, wie leben wir Gemeinschaft? Ja, Hauskreis für jeden ein, aber was gibt es darüber hinaus? Wir haben gemerkt, es fehlt uns viel. Wir haben Dreierschaften, Triplets und wie die alle heißen. Ganz neue Formen, Patenschaften, Partnerschaften, etc. etc. Unterschiedliche Dinge. Dann geht es um die Frage, wie sieht sie im evangelistischen Bereich aus? Wir sind die unterschiedlichen Dinge durchgegangen. Jeder schrieb das auf, betend, was ihm einfällt. Dafür haben wir uns ungefähr, glaube ich, eine Stunde Zeit genommen. Jeder mit seinem Zettel. Und dann haben wir stundenlang, ich glaube 2 Tage, ausgetauscht. Jeder konnte ausführlich berichten. Haben das alles wie eine Synopse zusammengeschoben und dann hat Gott uns wirklich Gnade gegeben, dass wir eine ziemlich klare Kontur unserer Vision hatten von 2015. Sehr konkret, bis in die Mitgliederzahlen. Ja. Damals haben die gesagt, ihr spinnt wohl. Ja. Aber wir hatten uns einigen können mit unserem zusammengewirbelten Glauben und gesagt, dem Jahre 2015 wollen wir 2015 Mitglieder sein. Ja. Das konnten wir uns alle gut merken. Ja. Und braucht man nicht so ins Anschreiben. Ja. Und dann sind wir damit in die Gemeinde gegangen. Ja. Oder im Bereich der Liturgie. Auf einmal ist uns, ja, wir wollen nicht nur eine musikalische Monokultur entwickeln in unserem Gottesdienst, nach dem Motto, hier wird getrommelt und gehopst oder was weiß ich, sondern wir wollen die Hip-Hopper haben, wir wollen klassische Konzerte machen. Jemand sagt, wir wollen, dass jeden ersten Sonntag ein großer Bach-Kantaten-Gottesdienst ist, mit einem riesen Bach-Orchester und einem Bach-Chor. Wir hatten das kaum der Gemeinde mitgeteilt, ein halbes Jahr später stand die Sache. Und wir waren baff. Und das war nicht nur in dem Bereich, sondern in vielen Bereichen, sodass wir, nachdem wir diese Vision 2015 aufgeschrieben haben, sehr detailliert, dass der Gemeinde mitgeteilt haben, dann sagten nach 2 Jahren, wir müssen jetzt 2020 machen. Das meiste von dem hat sich bereits umgesetzt. Oder vieles. Wir sind jetzt noch nicht bei 2015 Mitglieder, aber wir sind enorm gewachsen auch. Weil die Gemeinde erwartet das. Sie betet dafür, die arbeitet. Und jedes Mal polieren wir diese Vision neu auf und haben eine Mitgliederversammlung und sagen so. Und da kommt zum Beispiel Diakonie. Als wir das erste Mal anfingen, aber wir möchten ein Mehrgenerationenhaus haben. Wir wollen ein Familienzentrum haben. Wir wollen ein Zentrum haben, wo Kinder geholfen werden und so weiter und so weiter. Wir wollen Gottesdienste für Demenzerkrankte haben und. Also ganz viele, viele Dinge. Und wir haben das reingelöffelt in die Gemeinde sozusagen, in die Mitarbeiterrunden. Und auf einmal flog die Mitarbeiter, kamen zu uns angesprochen. Das habe ich schon lange auf dem Herzen. Kann man sagen, funktioniert das nur bei uns? Weiß ich nicht. Aber bei uns ist es so gewesen. Das heißt, diese Visionsbildung ist für uns ein Schlüssel dafür, dass Dinge überhaupt auf den Weg kommen.
Diese 5 Bereiche, gibt es da konkrete Bibelstellen?
Bitte?
Gibt es da konkrete Bibelstellen zu den 5 Bereichen?
Ganz bestimmt, aber ich habe sie jetzt nicht präsent so schnell. Aber einfach mal die Bibel durchlesen und.
Ist
immer gut.
Ja. Ich habe jetzt Gemeindegründungsteam hier geschrieben, das muss nicht Gemeindegründung sein. Also wie kommt man dazu, von der Vision zur konkreten Umsetzung? Auch da, was wollen wir mit Gottes Hilfe erreichen? Dass wir konkrete Ziele beschreiben. Das habe ich unten nochmal im 2.3 aufgenommen dann. Wir brechen das dann runter in Jahresziele. Also wir haben die große Vision, die ist schriftlich niedergelegt, die kann jeder haben, die verteilen wir, wo immer es geht und so weiter, dass sie auch lebt. Und die wird immer weiterentwickelt, jedes Jahr neu. Und dann haben wir für jedes Jahr konkret in allen Diakonatsbereichen, also wir haben die ganze Gemeinde aufgestellt in 15 Dienstbereiche. Ich will mal ein paar nennen. Es gibt zum Beispiel ein Diakonat Gebet. Es gibt ein Diakonat, wo die ganze Gebetsaktivitäten der Gemeinde koordiniert werden. Oder es gibt ein Diakonat Mitarbeiterförderung und Gewinnung. Es gibt ein Diakonat, was haben wir noch? Finanzen, ist klar, muss man haben, ja. Dann die unterschiedlichen Altersgruppen, was man so hat, Kinder und Junge und Senioren und so weiter. Ein Diakonat Technik, Riesenbereich, ja. Das ist alles gut technisch aufgestellt ist und. Ich will die alle nicht aufzählen jetzt hier. Und die arbeiten in einer ganz großen Selbstständigkeit. Ja. Aber das Erste ist, dass man eine gemeinsame Vision hat. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir an dieser Stelle mal eine kurze Pause einlegen. Ist das okay? Ja? Bitte? Ich wollte machen bis 5:30. So war es ursprünglich abgesprochen, oder? Ich kann auch früh aufhören. Ja? Ja, aber einmal kurz mal richtig durchlüften. Also machen wir 5 Minuten Pause und dann machen wir nochmal. Ja? Glaube ich so an die 10 DIN A4 Seiten. Also ziemlich detailliert, wie wir uns das vorstellen, wie die Gemeinde im Jahre 2020 aussieht. Ja. Und da stehen viele Dinge, die wir haben noch gar nicht verwirklicht. Dass wir also uns im Sinne eines Netzwerkes verstehen, nicht mehr im Sinne einer Institution, bis hin in Fragen der Mitgliedschaft, müssen es überhaupt Mitglieder geben. Also das rüttelt natürlich an den Grundfesten einer Baptistengemeinde, nicht? Aber man kann es mal aufschreiben. Ne? Es motiviert uns. So. Gehen wir in die nächste Ebene und da bricht schon vieles von Vision weg, nämlich wer leitet das? Also wer macht das eigentlich? Du kannst die tollsten Visionen haben, wenn da keiner ist, der dafür brennt, dann wird es nicht umgesetzt. Hier haben wir nochmal die Zusammensetzung des Leitungsteams, das spielt eine große Rolle dabei. Auch nicht nur die Leitungsprofile nach Epheser 4, sondern auch zum Beispiel von unserer Persönlichkeit. Wenn ich da Leute habe, die zum Beispiel ganz stark DISC, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, Persönlichkeitsprofile, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, um so ein paar Profile zu nennen, oder das Enneagramm, es gibt ja unterschiedliche Formen, und dass man sich auch mal wahrnimmt, wie sind wir eigentlich aufgestellt, wenn wir einen Überhang an gewissenhaften Leuten zum Beispiel haben, dann ist das ganze Tempo einer Veränderungsprozess natürlich etwas eingeschränkter, es ist nicht so schnell, aber dafür ist es verhältnismäßig auf sicherem Terrain. Ja, also man fährt sicherer, wenn man viel gewissenhafte Leute dabei hat.
Auf Sicht und mit Abstand.
So ähnlich wie Autofahrer, die immer Abstand halten, aber sie kommen wahrscheinlich an und die anderen, die rasen los und können schon mal einen Baum mitnehmen. Zwischendrin, ja. Also dann die Kompetenzprofile finde ich wichtig, dass man überlegt, wer ist für was wirklich zuständig in einem Land. Wer kümmert sich um was? Im Klartext in einer größeren Gemeinde, ich könnte diese Gemeinde gar nicht mitleiten, wenn ich nicht eine ganz klare Kompetenzabgrenzung hätte. Das heißt, ich weiß genau, was ich nicht tue und wofür ich nicht verantwortlich bin. Das heißt genau.
Stellenbeschreibung heißt das im Unternehmen.
Ja, Stellenbeschreibung. Aber auch so, wo ich innerlich sage, pass mal auf, das ist dein Ding, darum kümmerst du dich. Ja. Nehmen wir mal die ganzen Bereichsleiter oder Diakonatsleiter, die haben eine große Verantwortung. Nehmen wir den ganzen Bereich der Kinder, die haben allein, ich glaube, an die 130 Mitarbeiter dort. Ja, das ist ja fast ein Management für sich. Ja. Da halte ich mich total raus. Ja. Ich bin zwar ihr Pastor, wenn sie ein seelsorgerliches Problem haben, kann sie gern zu mir kommen, aber ich bin nicht ihr Ansprechpartner. Das ist ein anderer Kollege, beziehungsweise ein anderer Ärzter. In der Seelsorge, genau das Gleiche. Ja. Also sonst könnte ich ja gar nicht, also es gibt klare Konturen. Wie weit geht meine Verantwortung und damit auch meine Gestaltungsmöglichkeit. Das geht bis ins Finanzielle hinein, dass wir zum Beispiel, wenn wir einen Haushalt aufstellen, macht ja alle Firmen machen das, stellen also einen Haushalt auf, was wollen wir in diesem Jahr einnehmen, dann sagen wir, wie groß ist unser Glaube her, also meistens da jetzt beim Zuwachs von 7-8% pro Jahr, das kann man glauben, weiter sind wir nicht hochgegangen, aber ich sage mal, das können wir glauben, stellen wir das Ding auf und in jedem Diakonatsbereich gibt es dazu auch. Die sagen, okay, wir brauchen für das Gebet dieses Jahr, was weiß ich, 3.000 Euro für die unterschiedlichen Dinge, die wir machen wollen. Dann kommt das in den Haushalt, da werden wir nie mehr drüber sprechen. Der Diakonatleiter hat die Aufgabe, das Geld so einzusetzen, dass es in seinem Bereich die Frucht bringt, die sie sich als Mitarbeiter dort vorgenommen haben. Der gesamte Leitungskreis hat mit den ersten Aufgaben zu tun, Visionsentwicklung. Das ist unsere Hilfe. Ja. Und das ist eine ganz große Hilfe. Dass man wirklich klare Kompetenzen hat, dass sie nicht immer einen Pastor fragen müssen, wir wollen, nehmen wir mal Technik, wir brauchen neue, wie heißen die Knöpfe, die man ins Ohr steckt, damit man besser sieht. Ihr Monitoring. Wir brauchen die, was soll ich mich darum kümmern, ich bin euer Pastor, ja. Steckt so viele Knöpfe ins Ohr, wie ihr wollt, ist mir doch egal. Ich sage mal so, erstens, ich bin nicht der Finanzier, ich bin dafür nicht verantwortlich. Dann kann man sagen, das ist freikirchliche Profil, in einer landeskirchlichen ist das ein bisschen anders aufgestellt manchmal. Aber dass man klare Kompetenz zuordnen hat, das halte ich für sehr, sehr hilfreich, wichtig. Dass nicht jeder sich um alles kümmern muss oder für alles verantwortlich ist. Und dann die Kommunikationsprofile, auch das finde ich, das habe ich zu spät entdeckt. Es gibt Leute, die sind verbal inkontinent geradezu, die haben also einen Redefluss und die anderen, die
die brauchen erstmal eine Meditationseinkehr, bevor sie überhaupt einen Satz formulieren können. Ja. Und diese unterschiedlichen Profile, wenn man die wahrnimmt, bis hin, dass wir sagen, wir entwickeln eine Diskussionskultur in einem Leitungskreis. Wir haben zum Beispiel, wenn wir unsere Leitungssitzung haben, dann haben wir ein paar feste Tagesordnungen, wir haben eine total durchstrukturierte Zusammenhang. Also wenn man das sieht, wenn man sagt, was ihr wollt, charismatisch, lebendig sein, ist ja unglaublich. Ja. Minutiöses Programm. Ja. Und der Kirchenvorsteher ist Jurist, der achtet sehr darauf. Ja. Also das steht mal wegen Begrüßung, 2 Minuten, etc. etc. Wir, Punkt 10 hören wir auf. Egal, ist in der Regel sind wir auch durch. Ja. Das heißt, weil wir wissen, okay, kommen wir nochmal zu den Persönlichkeitsprofilen, nach 10 Uhr ist für viele der Heilige Geist schlafen gegangen. Das heißt, die können auch nicht mehr normal ticken, die werden unzufrieden, die bringen sich in eine Diskussion an mit ganz miesen Dingen, weil die einfach sagen, ich will hier aufhören, ich will ja weg, ich will in mein Bett. Das sagen sie aber nicht. Und werden einfach krank. Und andere blühen ab 10 Uhr auf. Die Kinder. So. Und diese Dinge rauszufinden und zu sagen, also wir müssen hier einen Kompromiss machen. Jemand sagt mal, ab 10 Uhr ist der Heilige Geist schlafen gegangen, wir machen da auch nicht weiter. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber. Und auch in der Kommunikation. Die ganze E-Mail-Geschichte. Wir sind alle vernetzt per E-Mail. Am Anfang wurden wir zugemüllt. Jeder schickte mir seine Mails. Die Mini-Pockelgruppe, die baut gerade kleine. Ihr, was ich da alles mitkriegte. Jeden Tag, was weiß ich, was 150 E-Mails, was alles in der Gemeinde läuft. Ja? Das kann das geht überhaupt nicht. Ja? Also haben wir 4 Kategorien von E-Mail eingeführt. Also es gibt eine erste Kategorie, das sollst du empfangen, aber nicht lesen, du musst es nur irgendwo ablegen in Ordnung. Du hast es irgendwo, als Information, wenn du mal darauf zurückgreifen musst. Kategorie B, das solltest du zumindest lesen, aber du musst nicht antworten. Du solltest es zur Kenntnis nehmen. Flieg mal drüber, dass ich weiß, das hast du gelesen. Kategorie B. Kategorie C, das solltest du lesen und mir ein kurzes Feedback geben. Ja? Kategorie D, das ist ein ganz dringendes Gebetsanliegen. Bitte alle auf die Knie. Ja? Also, und das hilft natürlich, dass ich kriege ganz viel Kategorie A. Dann gucke ich, ach, das ist aus dem Diakonat und so, ordentlich zufällig, lese ich gar nicht. Muss ich nur lesen. Aber wenn irgendwann mal das Gespräch kommt, sage ich, ach, das kann ich abrufen. Ah ja, das war's, okay. Also, Kontrolle ist nicht angesagt in geistlicher Führung. Dann die Förderung der Mitarbeiterschaft. Das ist auch ein Riesending. Wenn wir keine Mitarbeiter haben, können wir es nicht machen. Und das ist für uns eine Schlüsseldame. Man kann nur in dem Maße wachsen und entwickeln und sich weiterentwickeln, wenn man die Mitarbeiter hat. Man kann natürlich sagen, wir fangen was an, wir haben die Idee, wir gehen die Vision rein. Ein Beispiel von im letzten Jahr kamen wir aus unserer Klausur und haben gedacht, wir haben festgestellt, also richtig Studien gemacht, wir zählen alles, was zu zählen ist. Alle Besucher in jeder Gruppe, wo wir wissen, genau wird überall Buch geführt bei uns. Ne? Wenn die das wüssten, die würden gar nicht mehr kommen, so ungefähr, was alles gezählt wird bei uns und wahrgenommen. Das hilft uns aber zu einer objektiveren Wahrnehmung, was wirklich läuft. Also wir haben festgestellt, es kommen ungefähr 20% der Mitglieder und Freunde nicht regelmäßig sonntags in die Gottesdienste. Warum kommen sie nicht? Früher hätte man gesagt, die fallen langsam vom Glauben ab. Wir haben festgestellt, nee, die fallen nicht vom Glauben ab. Wenn, dann sind es vielleicht 2%, die gerade dabei sind, abzufallen. Die anderen sind einfach im mobilen Sinne, im Sinne der Postmoderne unterwegs. Ein Sonntag ist die Oma 100 geworden, den nächsten Sonntag müssen sie die Konfirmation des Neffen feiern, den nächsten Sonntag sind sie missionarisch unterwegs in der Chemnitz-Mission oder sonst wo, was weiß ich, was es alles gibt. Ja. Und da haben wir gesagt, für die brauchen wir einen Weekend-Opener. Die sollen, wenn die sonntags nicht da sind, die sollen wenigstens am Wochenende einen schönen Gottesdienst haben. Also, und auch die vielen, die in Sportvereinen sich da sonntags tummeln und die ganzen. Also haben wir gesagt, die sind sonntags einfach nicht an Deck, also machen wir einen Freitagabend-Gottesdienst. Ja. Und damit es schön breit aufgestellt sind, jeden Freitag ein anderes spirituelles Profil sozusagen. erste Freitag im Sonntag, Celebration, da geht die Post ab, Trommel und so weiter. Zweite Freitag im Monat, Agape, du wirst gesegnet, umarmt und kannst Abendmahl nehmen und alles, was du brauchst, um auferbaut zu werden. Dritte Freitag ist Shalom, Tisee, Kerzen, ruhig, ausatmen. Brauchst gar nichts sagen, brauchst nur Rocken. Ja? Der vierte Freitag ist Fokus, schwierige, lehrmäßige Fragen mit ganz viel interaktiven Diskussionen. Ja. Und wenn wir noch einen fünften haben, oder Spezial, irgendwelche Themen, die gerade in der Luft liegen. Und da haben wir gesagt, wenn wir das machen, brauchen wir 100 Mitarbeiter. Und zwar zusätzliche Mitarbeiter, die sonst noch nicht irgendwo ihren Platz gefunden haben. Und wir haben gesagt, okay, wir haben, wie gesagt, Statistik über alles. Mitarbeiterdiakonat sagt, wir haben zurzeit, 731 Leute aus der Gemeinde, die haben bereits ihren Platz. Da sage ich, das passt doch okay, 400 also noch nicht. Nehmen wir die 400 unter die Lupe. Wer ist das? Ja. Und dann haben wir gebetet, natürlich, was das Zeug hält, Mitarbeitergewinnung, das Beten. Ja. Wir haben Leute immer wieder angesprochen und siehe da, es haben sich für alle Gottesdienste die notwendigen Leitungsteams gebildet. Haben wir vorher überhaupt nicht für möglich gehalten. Waren da. Ja, wir konnten starten. Aber wir haben gesagt, wir starten nur, wenn wir die Mitarbeiter haben. Weil sonst die Gemeinde kollabiert, wenn man immer ein neues Projekt noch dazu nimmt, das machen immer die gleichen Leute, dann kann man eine Gemeinde sehr schnell in einen Gemeindeinfarkt hineinführen. Ein Zusammenbruch, ein Kollaps. Ja.
Nehmt ihr auch Leute rein, die nicht Mitglieder der Gemeinde sind, sondern Freunde?
Sehr gerne. Ja. Vielleicht nicht gerade beim Taufen und Predigen, aber sonst so in den, also wenn sie Christen sind, aber ich sag mal, wir haben eine ganze Reihe Nicht-Christen, die gerade im diakonischen Bereich sagen, dürfen wir bei ihnen mitarbeiten? Dürfen wir zum Beispiel die Brote schmieren für die Leute in der Drogenarbeit? Ja? Dürfen wir im Kaffee mithelfen? Dürfen wir im Chor mitsingen? Dürfen wir in der Musikarbeit mitmachen? Dürfen wir im Bachorchester mitspielen? Wir sagen immer herein. Ja. Und die Chorleiter sagen bei uns, die Nicht-Christen, die bei uns mitsingen, wir haben, weiß nicht, 7 oder 8 Chöre, ich weiß es gar nicht genau, unterschiedlichster Couleur, und die sagen alle, die bei uns mitsingen, die bekehren sich entweder nach einem Jahr oder sie sagen, es ist nicht mein Ding. Ja. Weil es wird ja immer Jesus. Ja. Ja. Es ist vielleicht nicht so, dass nach einem Jahr, aber ich sage mal, es ist schon sowas dran. Oder auch in der ganzen Refugee-Arbeit. Wir haben eine ganz starke Arbeit unter Flüchtlingen. Sehr, sehr viele. Und das sind tragende Mitarbeiter, weil die haben ein Herz dafür. Die sind auch nicht gegen Jesus, aber sie sind in unserem Sinne nicht wirklich wiedergeborene Christen. Ja. Und trotzdem lieben wir sie und wir schätzen sie, ihre Mitarbeit. Und auch nicht nur, ja, du bist so ein Halber, sondern du bist voll dabei. Ja. Und das hilft uns sehr. Bitte?
Belong
Believe. Belong Believe, ja, genau. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Das bedeutet auch die Kompetenzen, das Mut machen zum Loslassen, habe ich eben schon gesagt. Dass wir zum Beispiel auch Leute immer wieder fragen, frag nicht nur, was soll ich für Gott tun, sondern was soll ich für Gott lassen. Also dass man auch klang das heute Morgen nicht auch an irgendwo, dass man, ich glaube aus dieser Gemeinde, nicht, dass man sich kurzzeitig verpflichtet. Wir haben eine Mitarbeiterbörse. Wenn man zum Beispiel reinkommt in ins Foyer, ist eine große Wand. Das ist wie so eine, wie ein Arbeitsmarkt sozusagen. Ja. Da haben die unterschiedlichen Dienstbereiche, steht man eben drauf. Öffentlichkeitsarbeit, wenn man mal so ein Ding, PR-Arbeit. Wir suchen die und die Leute. Wir erwarten, dass du dich 2 Stunden pro Woche einsetzt. Das musst du zeitlich investieren. Folgende Gaben und Talente sollten auch eingesetzt sein. Und es wird aufgeführt, Ansprechpartner. Und über diese Mitarbeiterwand gewinnen wir ungefähr 1/3 unserer Mitarbeiter. Und die anderen 2/3 durch eine Förderung, durch unterschiedliche Programme, die wir anbieten. Neue Ansätze zur Mitarbeiterschulung, die Reveal-Studio, die will ich hier nur kurz erwähnen, dass wir einfach auch verschiedene Formen haben, zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben eine das Mentoring, also Mentoring ist im Unterschied zum Coaching, wenn man es mal ganz schlicht sagt, ein Coach trainiert Menschen, dass sie ein Ziel erreichen, was sie sich vorhaben. Ist also task-orientiert, also aufgabenorientiert. Ja. Was du willst, das erreichen, du willst ein Tor schießen, also ich helfe dir, dass du das, den Ball da reinst. Das ist ein Coach. Ein Mentor oder eine Mentorin, sie sagt, wenn du auch kein Tor schießt, aber ich habe dich im Blick, deine Persönlichkeitsentwicklung, deine Reife als Person, ich möchte dich darin begleiten. Und das ist etwas umfassender. Und so haben wir ein Mentoring-Programm aufgebaut, wo wir jeweils in unterschiedlichen, das fängt bei den Kindern schon an, das geht in der Jugendarbeit weiter und so weiter, wo immer wieder Leute sozusagen in Gruppen ein Jahr lang im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung gementort werden. Ja. Und das ist eine sehr, sehr hilfreiche Sache, weil viele aus den Gruppen dann auch nachher später leitende Verantwortung wieder übernehmen. Mentoring-Programm. Aufgaben im Einklang, haben wir schon erwähnt. Mitarbeiterförderung hatte ich auch schon erwähnt. Dann die Einheit ist uns wichtig, dass wir wirklich sagen, hier sind wir keine Gruppen, die sozusagen einzeln vorpreschen. Moment, ich will noch mal zurückgehen zu dem... Nein, doch, das können wir da lassen bei der Einheit. Wenn wir uns weiterentwickeln, nehmen wir mal die großen Transformationsdinge, die wir jetzt hier haben, die großen Aufgaben, dann erwarte ich zum Beispiel, oder wir in der Leitung, nicht, dass die ganze Gemeinde dahinter steht. In dem Moment, wo wir das erwarten, kommt man in diesen Engpass, dass nämlich immer eine ganze Gemeinde meint, sie müsste alles im gleichen Maßen konsultieren, stützen, machen und tun. Muss meines Erachtens nicht sein. Ja. Sondern wenn jemand sagt, ich möchte gerne mit fußpilzkranken 40-jährigen alleinstehenden Vätern arbeiten. Ja? Das hat Gott mir aufs Herz gelegt. So, also ein spezifisches, da muss ich doch nicht die ganze Gemeinde fragen, seht ihr das auch so, wir wollen uns dahinter stellen und so weiter. Dann sage ich, mach das doch. Wie viele Mitarbeiter brauchst du? Ja, ich brauche 4 Mitarbeiter. Ja, wollen wir mal gucken. Und wir segnen dich und wir stützen dich, so gut wir das können. Weil wir müssen doch nicht alle an Deck sein. Und es gibt viele solcher Bereiche, wo wir einfach sagen, ihr macht das, wir freuen uns darüber. Es müssen nicht alle an Deck sein. Und dieses Problem, dieses Kluckenhafte, wir müssen immer alles gemeinsam heben und machen und tun, das ist wie ein Hemmschuh, dass sich neue Dinge entwickeln. Und es gibt eine Einheit, die eben in der Pluralität, in der Vielfalt existiert und die davon lebt, dass ich dem anderen vertraue und sage, hey, du machst das gut. Wie du das machst, das kann ich überhaupt nicht machen. Ich staune jedes Mal. Ja?
Ist da nicht etwas die Gefahr, dass es Verzettelungen gibt, dann zu viele einzelne Bereiche? Also wenn wir davon reden, dass auch eine Gemeinde eine Vision und Berufung hat, ja, wie passen dann so viele, sagen wir mal, 30 unterschiedliche Aufgabenbereiche oder sogar 50 nicht zu der sogenannten Berufung getragen?
Das liegt ein bisschen an der Größe der Gruppe. Ja, oder wenn, ich sage mal, eine Gemeinde mit 100 Leuten, die kann natürlich nicht 10 Gruppen oder 10 Aktivitäten parallel begleiten. Und trotzdem glaube ich dieses Prinzip, dass man sagt, pass mal auf, du hast das auf dem Herzen, wir stützen dich, wir geben dich frei, bis hin zur Sendung. Also da sind wir selber noch sehr, sehr am Lernen. Wenn Leute zum Beispiel die ganze Außenmission, das ganze Internationale, du verlierst die besten Mitarbeiter. Ja, und sagen, ja, die ganze Gemeinde muss das so sehen, dass du eine Berufung in die Außenmission hast. Nee, muss sie nicht. Wenn du die Berufung siehst, wir können da uns dazustellen, wir wollen das mittragen, mithelfen, wir wollen dich so gut stützen, wie wir können, aber es ist deine Berufung. Leb sie. Ja. Leb deine Berufung. Die Gefahr der Verzettelung ist sicherlich gegeben. Und trotzdem finde ich die Gefahr der Verknöcherung, muss ich fast sagen, des Stillstands, weil man sich auch nur auf wenige Sachen konzentriert, viel schwieriger. Ja, also, dass wir wirklich Leute freisetzen für die Aufgaben, die da sind.
Und ich denke, die Gemeinde wächst auch, wenn dann diese Freiheit hat. Und wenn das nicht da ist, dann stagniert es.
Ja. Und einfach auch die besten Mitarbeiter weggeben für Gottes Sache, wenn er sie beruft.
Bitte. Ja, wenn wir das ernst nehmen, die besten Mitarbeiter weggeben für Gottes Namen, gilt das ja für außergemeindliche Aufgaben, zum Beispiel in der Stadt oder im Beruf oder im Ehrenamt, in Politik, Gesellschaft, Diakonie und so weiter, das, was nicht alles Gemeindeaufgaben sein müssen.
Ja.
Würdest du es auf die auch
achten? Absolut.
Da sind Gemeinden ja oft sehr knickerig, also je kleiner, desto mehr Leute wirklich abzugeben und zu senden, wenn sie ihre Berufung woanders haben. Weil das ja nicht einfach ist, wenn man dann eben ehrenamtliche Kraft für die eigene Gemeinde verliert.
Ja, absolut. Wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Frau, die kam neu zur Gemeinde und dann sagt sie, ja, wo ist denn, muss ich denn oder soll ich hier mitarbeiten, wo ist denn mein Platz? Und fing sie an, Kinderarbeit ist nicht so und so weiter, was man dann so klassisch durchgeht, was man alles machen kann. Du kannst in der Diakonie und dann, ich sage, was ist denn deine Berufung? Ich bin mit Herz und Seele, ich war Professorin an der Fachhochschule. Das mein, da merke ich, da bin ich in meiner Berufung. Ich sage, herrlich. Ja, aber das kostet so viel Zeit. Und ich bin froh, wenn ich sonntags hier im Gottesdienst sein kann. Ich tanke auf und freue mich über die Gemeinschaft. Ich sage, dann wollen wir dich dafür segnen. Ist doch herrlich. Wenn du dort an der Uni, an der Fachhochschule als Christin deinen Dienst tust, ganz bewusst, herrlich. Ja. Und wir dürfen daran partizipieren und dich segnen. Und vielleicht kannst du uns ab und zu mal durch ein Referat oder so dienen aus deinem Bereich. Das hat sie ab und zu jetzt gemacht, ja. Aber sie muss da nicht kontinuierlich irgendwo in so einer Gruppe eingebunden sein. Das meine ich jetzt. Und das meine ich vorhin auch mit den Berufsdingern, dass wir das noch viel stärker im Blick nehmen. Dass wir die Leute segnen und auch dahin senden, dahin aussenden. Oder wenn wir hoffentlich auch politisch aktive Leute haben. Dass wir nicht sagen, ach, na ja, nebenbei ist er noch politisch, aber dann geht er uns ja flöten sozusagen. Aber habe ich schon, der ist in der Partei und dann muss ich sagen, okay, wenn er in der Partei ist, wenn er es aus Berufung macht, dann sollten wir ihn segnen, wenn er in der richtigen Partei ist.
So, aber stimmt mal ab.
Aber ich sag mal, nein, aber dass man Leute wirklich ermutigt und sagt, wenn du dich in einer der Parteien engagierst oder das wirklich aus Berufung macht, dann tu es auch im Namen des Herrn Jesus. Oder in Bürgerinitiativen und das sind ja alles Zeitfaktoren. Ja? Und dass wir das im Blick haben und Menschen dafür freisetzen, dass sie nicht nur Mitarbeiter für die Gemeinde suchen, sondern für das Reich Gottes. Um es so auf den Punkt zu bringen. Gut. Einheit als Aufgabe. Einheit ist zunächst ein Geschenk, aber es ist auch eine Aufgabe, dass wir daran immer wieder festhalten. Und das heißt nochmal, ich habe es vorhin schon mal nebenbei erwähnt, dass wir in der Leitung ganz bewusst Abschied nehmen von einer Mentalität der Kontrolle. Also alles, was im Kontrollunternehmen unterwegs ist, würde ich sagen, Jesus hat nicht kontrolliert. Oder? Das Kontrolle im Sinne von, ich pass auf, ihr macht das so in meinem Sinne. Das steckt ja dahinter. Machst du das in meinem Sinne? Machst du das so, wie es erwartet wird? Und diese Art von Kontrolle, die hemmt Leute, die macht auch Einheit kaputt vielfach. Die sieht oft Misstrauen. Ja. Und deshalb müssen wir da dranbleiben, dass wir da im Geist Jesu sind. Und dann die Einheit als Profil, dass wir immer wieder gucken, was verbindet uns. Natürlich gibt es Dinge, die so überlappend sind. Wir hatten vor kurzem jemanden, zum Beispiel wir haben so eine Gruppe, wo Menschen aus anderen Ländern in Deutsch unterrichtet werden. Das ist die erste Deutschunterweisung kriegen. Also die kommen aus anderen Ländern und sagen, ich muss mal so einen Erstunterricht haben, ähnlich wie Goethe-Institut, aber nur auf Flach. Ja. Und das war ein überzeugter Muslim. Und sagt, darf ich meinen Teppich mitnehmen? In die Kirche. Wir wussten natürlich, wofür er ihn brauchte, ja, um seine Gebete zu verrichten. War eine große Diskussion, darf man in einer christlichen Kirche einen Muslim beten lassen? Wir haben uns gesagt, okay, soll er machen, der Herr kriegt das schon richtig auseinander. Dadurch wird die Kirche nicht verseucht, aber wir könnten ihn vielleicht unter den Einfluss Jesu kriegen. Und trotzdem war das so eine Randnotiz, wo wir sagen, okay, wie weit gehen wir denn? Wie weit lassen wir uns ein? Auch gerade wenn man diakonisch unterwegs ist, ist es nicht immer so einfach zu sehen, dass wir unser christliches Profil behalten. Oder wenn wir haben jetzt gerade beschlossen, eine Kindertrippe zu errichten, eine große. Und da war auch die Diskussion, wie weit holen wir uns Leute rein,
Zum Beispiel, was gibt es eine spezifisch christliche Pädagogik, die alte Fragestellung, ja. Können wir uns vorstellen, dass da eine Erzieherin, Erzieher arbeitet, der nicht Christ ist? Und da gehen die Meinungen auseinander. Ja, nee, also wenn wir schon was machen, dann nur die Christen. Ja. Und dann sagt die eine, ja, aber wir wollen nicht zu eng aufgestellt sein, dann kriegt man keine Fördergelder mehr, ja. Ist auch so eine Sache. Ne? Und das sind, wie weit wird unser Profil erhalten und wo sagen wir nein? Hier sagen wir, unser christliches Profil ist auch in der diakonischen Arbeit notwendig, dann verzichten wir auf manche Fördergelder. Also das ist eine Frage, die man immer wieder bewegen muss. Aber gerade auch im interreligiösen Miteinander, wir haben das gerade in der Flüchtlingsarbeit erlebt, im letzten Jahr ist ganz bewegend, das ist viel, viel Arbeit, die Sprachbarriere, man muss mit Übersetzern arbeiten, man geht mit denen zu den Ämtern und diese ganzen Geschichten, juristisch, die da dranhängen, die Versorgung und. Das ist ein großes Team. Und es ist wunderbar, jetzt zu erleben, es haben sich sehr, sehr viele Menschen bekehrt im letzten Jahr, die wirklich Jesus kennengelernt. Sie kommen auch in die Gottesdienste und wir haben dann Simultanübersetzungen. Und für viele ist es überhaupt das erste Mal, dass sie überhaupt in die Kirche gehen. Wir haben nie eine Kirche gesehen vor dem Jahr. Und hören das Evangelium, hören vom persönlichen Gott und sie nehmen Jesus an. Viele Muslime, letztes Jahr 80 Muslime, also Ex-Muslime, getauft. Und das ist bewegend, wenn die ihr Zeugnis geben, also wie der Herr die packt, das ist unbegreiflich. Aber als die alle rangeschwemmt kamen, sozusagen in unsere anständig bürgerliche Gemeinde, da hatten wir schon eine ganze Truppe von der Drogenarbeit, die saßen im Gottesdienst und das war auch schon nicht immer so einfach zu handeln. Und jetzt kam auf einmal meinetwegen, was weiß ich, im Gegengottesdienst saßen die da mit ihren Kopfhörern und Kopftüchern und was sie alles mit hatten, was das mit Kopf zu tun hatte. Ich sag mal, das war schon, man muss ich sagen, die Gemeinde hat da ganz schön mitgemacht. Man kann nicht kommunizieren, man kann nicht sagen, hallo, wie geht's dir, mir geht's gut, willst du Erbsen essen oder was weiß ich. Man kann ja nicht reden mit ihm, weil sie die Sprache nicht kennen. Man lächelt sich an, man umarmt sich, man schüttelt sich die Hand. Auf einmal lernen wir, okay, muslimische Frauen darf man nicht immer die Hand ausstrecken und all solche Sachen, was wir vorher nicht wussten. Ja. Und da haben wir sehr viel dazu gelernt. Gut, die Gebetsstruktur ist noch wichtig. Das Gebet der Leiter und der Leiterinnen und die Gebetsdienste in der Gemeinde, damit überhaupt 2:1 immer wieder funktioniert, aber auch hier die Gemeinschaft zu bilden in der Gebet, da gibt es ganz viele Formen. Also nochmal, wenn wir zum Beispiel zusammenkommen, jetzt nächsten Donnerstag, große Leitungsgruppe wieder, 30 Leute, es gibt dann eine Gemeindeleitung plus, das ist also die Metaebene derjenigen, die leitende Verantwortung in unterschiedlichen Dienstbereichen noch mittragen. Also sind wir ungefähr 50 Leute, wenn wir das zusammen sind. So. Und dann haben wir zum Beispiel auf der Tagesordnung stehen, 20 Minuten hören auf Gott. Das heißt, wir sind still, jeder mit der Bibel, manche setzen sich auf den Boden, je nach Alter, so manche die jungen Leute, die liegen dann irgendwie, weil sie besser sich entspannen können, chillen vor dem Herrn im Geiste. Und dann gibt es eben nach 10 Minuten oder so, dass wir dann sagen, hat jemand irgendeinen Gedanken von Gott empfangen, von dem man den Eindruck hat, der ist für uns in der Leitung wichtig, ausschlaggebend. Das sind die aufregendsten Zeiten, die wir haben. Ja. Also Gebet nicht immer nur, wir beten was ab und durch, sondern das hörende gemeinsame Beten. Das handhaben wir in der großen Mitgliederversammlung auch so, dass wir Zeiten haben, wo wir sagen, jetzt sind wir still, jeder hört, dann gibt es nachher überall Flipcharts in den großen Raum aufgestellt, bilden sich Gruppen, man schreibt Stichworte an. Das habe ich wahrgenommen, ich glaube, das will Gott, das hat Gott mit uns vor. Es ist eine Art prophetischer Vorgang. Ja. Und das hilft uns sehr. Dann die Fürbittedienste, wo wir dranbleiben, die kontinuierlichen, persönlichen Fürbitten, Fürbittekasten, was man alles machen kann. Also das will ich jetzt, wir haben keinen Gebetsworkshop, aber das ist für uns ein großer Schwerpunkt. Gut, zu diesem zweiten Block gibt es dann noch Ergänzungen. Und gehen wir noch zum dritten, das ist dann der reine Management-Block, wenn man so will. Gut, 2:3, die strukturelle Betrachtungsweise, wie leiten wir nun?
Das geht also erstens um Zielsetzungsvereinbarungen. Wir haben die große Vision, die muss runtergebrochen werden. Also was sind die nächsten Schritte, dass wir da hinkommen? Ja. Nehmen wir mal an, wir sagen, wir haben die Vision, das und das wollen wir umsetzen, wir brauchen in diesem Jahr dafür 100.000 Euro oder 10.000 Euro oder was weiß ich. Dann ist die erste Frage, wie kommen wir an das Geld? Ja. Ohne Geld läuft es nicht. Ja, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen menschliche Ressourcen, wenn man so will, wir brauchen auch Geld. Ja. Und dann kommen die Frommen, zu denen ich mich auch zähle, der Herr wird es geben. Wenn der Herr uns was zeigt, gibt er uns das Geld, das beruhigt schon mal, aber es ist noch nicht da. Ja. Und dann gibt es unsere Banker, die sagen, pass mal auf, wir haben folgende Überlegung, wir könnten diese Stiftung anschreiben, wir könnten dies, die sind gut aufgestellt. Man sollte die Stiftung gut kennen in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das... Gibt es hier so ein Netzwerk von Stiftungen in Berlin? Also wir haben zum Beispiel ein Haus der Stiftung. Es gibt in Braunschweig, soweit ich weiß, etwa 140 Hallo? Stiftungen. Bürgerstiftungen und alle. Stiftungen sind dazu da, dass sie wohltätige Zwecke meist unterstützen. Und da ist enorm viel Geld, was da zusammenläuft. Und wenn man richtig die Kontakte hat und so weiter, da kann man ganz schön was abräumen. Ja? Und das ist zum Beispiel eine gute Sache. Und wir vereinbaren Zielsetzungen, das heißt ganz konkret, Ziel heißt für uns überprüfbar. Also das nicht im Sinne von Kontrolle, sondern haben wir es wirklich erreicht. Und das heißt auch Klartext, wer macht das? Wer spricht, nehmen wir mal das Beispiel der finanziellen Sache an, da steht man ein wenig drin, wir brauchen bis Ende des Monats März die Finanzierung des Projektes so und so, 5.000 Euro. Wir nehmen Kontakt auf mit der Bürgerstiftung Braunschweig, Herrn Deißler. Den Kontakt wird Hans-Dieter Feistauer aufnehmen. Er wird in der nächsten Gemeindeversammlung oder Leitungssitzung über das Ergebnis berichten. Das legt er uns schriftlich vor, bis zum so und so viel. Also sehr detailliert für manche, die das lesen, die sagen, was, so arbeitet ihr, ist ja fürchterlich, ja. Aber es hilft uns, dass nicht im Protokoll steht, wir haben darüber gesprochen, wie wir an die Finanzen kommen. Punkt. Ja, das hilft keinem. Ja. Da kann man nicht, das ist kein Management. Also richtig, wer macht wann, was, bis wohin. Und das ist eine sehr gute Hilfe. Dann Potenzial wecken, Ressourcen verwalten, das hatte ich eben schon mit angedeutet, dass man immer guckt, okay, wie kommen wir denn an die notwendigen Mittel, die wir brauchen, um Ziele zu erreichen. Also Mittel hört sich jetzt ein bisschen, wir sollten nicht von dem Personal, Ressourcen sprechen oder wie das immer heißt. Es sind immer Menschen, es sind Berufen. Trotzdem, wir brauchen natürlich Menschen, wir brauchen Geld, wir brauchen Räume, ein großes Thema bei uns. Wir haben immer zu wenig Räume. Immer fehlen uns die Räume. Ja. Also fast in jeder Leitungssitzung geht es irgendwo um Räume. Ja. Wo kriegen wir Räume? Und dann müssen wir immer bauen. Wir sind ständig am Bauen und Bauen und sind wir gerade fertig, bauen wir wieder was Neues, bauen wir. Das ist auch was Schönes. Ja. Man muss auch mal was abreißen, damit wir haben zum Beispiel unsere alte Kirche abgerissen, damit wir eine neue bauen können. Auf dem gleichen Platz, nur ein bisschen größer. Und das fordert aber doch sehr heraus, und das auch wiederum immer zu gucken, was ist möglich, welche Ressourcen können wir hier auftun. Dann ein weiterer Punkt, die Tempi, also die Schnelligkeit oder das Tempo der Veränderung. Wie gehen wir hier vor? Deshalb nochmal der Hinweis, wir geben in vielen dieser Zielsetzungsvereinbarungen, die wir treffen, ganz klare Zeitvorgaben. Oder wenn wir zum Beispiel Entwicklungsprozesse haben, wo wir sagen, das können wir nur heben, zum Beispiel, dass die ganze Gemeinde zustimmt. Wir hatten jetzt so ein Projekt im letzten Jahr, das erzähle ich mal, wir hatten die Vision, ein großes Diakoniehaus zu bauen, ein Zentrum, wo ganz viele Einrichtungen, die wir haben, diakonische Einrichtungen, unter einem Dach sind. Also ein Familienzentrum rein, eine Kinderkrippe, eine große Musikschule, also die bildende Seite, dann ein Ausbildungsinstitut für Studenten, dann sind da ganz viele Beratungsstellen, Schuldnerberatung und Familienberatung, Eheberatung und so weiter, ganz viele Dinge unter einem Dach, Riesenprojekt. Ja, so. Wir waren alle begeistert, Vision war geschärft, Mitarbeiter alle, Ahoi, das ist der Weg Gottes.
Und muss die zweite Frage, wer macht es, wo kommt das Geld her? Ja. Und dann ist eben ganz wichtig, dann hatten wir also alles sozusagen mehr oder weniger aufgestellt, wie wir das hinkriegen könnten. Und dann haben wir überlegt, das ist in der Schrift, wie sind die Tempel? Wie können wir da hinzielen? Wir brauchten die Zustimmung der gesamten Mitgliederversammlung. Das ist nicht so ganz einfach bei so einer großen Kirche, ja. Die können natürlich diese differenzierten Dinge, das ging um Erbbau, Rechtsfragen, also juristisch, das versteht kein Schwein, sag ich mal. Da muss man schon Jurist sein, um sowas überhaupt zu kapieren. Und solche schwierigen Dinge, die haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, wie sind die Tempo? Und wir haben eine klare Zielvorgabe gegeben. Wir werden die Entscheidung treffen am 19. Februar des Jahres 2012. Punkt. Stimmt die Gemeinde dem zu, dass wir bis dahin die Meinungsbildung beendet haben? Das ist eine der ersten Fragen, die wir gestellt haben. Also wir stellen am Anfang eine Zeitschiene auf, damit wir zu Ergebnissen kommen, weil man sonst das gleiche Bonbon lutscht bis zur Wiederkunft Jesu. Ja? Also man kommt nicht zu Schritten, zur Entscheidung. Ja? Und dementsprechend haben wir gesagt, gut, die Gemeinde hat dem zugestimmt, wohlwollend, wie sie nun mal ist, ja? Nicht wissend, was da auf sie zukommt. Und dann haben wir gesagt, gut, um das zu erreichen, brauchen wir Meinungsbildungsebenen. Das heißt, wir müssen informieren. Wir werden eine Ausstellung, permanente Ausstellung, wo immer Mitarbeiter sind, die euch informieren, was das ist, wie sich das bewegt. Die steht 2 Monate lang. Jeder kann da hingehen und reden mit uns. Wir werden 2 Foren haben, wo keine Entscheidung getroffen wird, wo man diskutiert über die Finanzen und alles Mögliche. Und wir werden 2 Mitgliederversammlungen vorher haben, wo wir eine öffentliche Aussprache haben. Aber am 19. werden wir uns entscheiden. Und so ist es passiert. Ja. Natürlich kommen in jeder Mitgliederversammlung die Tollen, die dann in der Nacht vorher eine Offenbarung des Herrn haben. Er hat mit zu mir gesprochen, der Herr ist nicht mit mir, das ist das prophetische Wort. Ja. Die haben ein Jahr lang den Herrn nicht gehört, aber 1 Stunde vorher. Und dann kommt man natürlich in Irritation. Die Nächsten sagen, ich habe nochmal alles durchgerechnet. Das Ganze ist 1 Million teurer. Ja. Guter Banker. Dann wird man auch verunsichert. All solche Sachen. Und trotzdem, die Gemeinde hatte so viel Zeit, das betend und wie auch immer zu begleiten, dass in diesem Prozess, das war eine große Versammlung, ein paar hundert Leute, nur 3 Leute dagegen waren. Und alle anderen haben dafür gestimmt. Ja. Aber das hängt mit diesen Prozessen, diesen Tempi zusammen. Dass keiner kommen kann und sagt, ihr habt mich nicht informiert, ich hatte gar keine Möglichkeit, darüber zu beten, darüber nachzudenken und so weiter. Jeder, der einigermaßen dabei war, hatte die Möglichkeit, 1 Jahr lang zu beten, zu kontaktieren, sich zu informieren und so weiter. Wenn man diese Tempi, das sind nicht alle Zeitabläufe so groß angelegt. Ja. Aber so machen wir es in der Leitung auch. Dass wir sagen, diese Fragestellung wollen wir bis zu dem Zeitpunkt durchhaben. Wenn wir wirklich dann merken, und da kommt jetzt diese Leichtigkeit dahin, wir sind nicht durch, dann legen wir noch zu. Das machen wir auch, so großzügig sind wir dann. Ja. Gibt es dazu Rückfragen, Ergänzungen?
Bitte. Wird dann so eine Entscheidung dann wegen diesen 3 Leuten dann trotzdem durchgezogen?
Ja.
Obwohl die solche starken Bedenken hatten, mit 1 Million teurer und...
Ja. Haben ja alle gehört, aber vielleicht hätte jemand anders geredet oder gesagt. Und dann kam ein Kaufmann, ne, der auch sehr, sehr gut aufgestellt ist, und war mir noch, also ich habe das mal gehört, selbst wenn es 1 Million teurer ist, liebe Freunde, dann haben wir eben 25% Eigenkapital. Rechnet sich doch auch noch, oder? Außerdem ist der Herr mit uns. Und also so war der Ton, das war schon sehr, also ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht, weil manche nicht in diesen Größenordnungen jetzt in Versammlung haben, aber wir beschließen auch nicht jedes Jahr 1 Million oder 2.
Ja, wie viele haben dafür gestimmt? Vielleicht hilft das.
Ich weiß nicht, 300 vielleicht so um den Dreh? Ja. 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 Also, aber auch in der Leitungsgruppe, auch da, wenn wir da zum Beispiel Meinungsprozesse haben, auch hier, wenn wir sagen, wir gehen ein schwieriges Ding an. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir wollen in diesem Jahr Multisite einführen. Einige haben das vielleicht schon mal gehört. Das heißt, die Predigt wird aufgenommen und wird zeitversetzt oder simultan an einen anderen Ort oder andere Orte in der Stadt Braunschweig übertragen. Und die bilden darum eine eigene Gottesdienstgemeinschaft.
damit die Leute, weil unsere Räume sind voll, also wir können ja nicht nur, wo sollen die hin? Also sagen wir, machen Multisein und so. Brauchen die keinen Prediger engagieren, haben eine gute Predigt hoffentlich, aber können das Ganze drumherum gestalten, so wie sie das möchten. Und das ist ein Riesending. So, dann haben wir gesagt, wir fangen an im Jahre 2013. Ich glaube, was haben wir gesagt? 1. Februar oder was? Soll es losgehen. Wenn wir das erreichen wollen, sagen wir jetzt, müssten wir bis zum Herbst dieses Jahres mindestens ein oder zwei Personen haben, die das fast hauptamtlich machen. Fast hauptamtlich heißt, wenn wir Zeit und Kraft haben, werden wir sie bezahlen. Ja. Ab 2013 werden sie bezahlt werden. Ja. Das alles ist Management, wenn man so will. Ja. Und trotzdem machen wir es, weil wir sagen, nur so kommen wir voran. Und wir haben immer mehrere Töpfe auf. Multisite ist ein großes Ding. Gemeindegründung, wir wollen Gemeinde gründen. Wir wollen die Diakonie weiterentwickeln. Wir wollen mehrere Gottesdienste einführen und so weiter. Also auf den ganzen fünf Grundebenen haben wir Töpfe offen. Aber immer mit diesen klaren Zeit- und Zuordnungsfragen, weil wir sonst nicht weiterkommen in der Leitung.
Bitte. Also ich kann mir vorstellen, wenn man solche Sachen immer wieder neu macht, dass immer wieder die Frage kommt nach dem Geld. Können wir uns das leisten? Wir haben doch schon so viel. Hast du die Erfahrung gemacht, dass Gott vorher schon Geld bereitgestellt hat oder ob ihr mehr im Vertrauen losgegangen seid und dann über das Geld gereicht habt?
Untergekommen ist.
Oder ist es ganz unterschiedlich gewesen?
Gute Frage. So genau weiß ich das gar nicht. Also ich glaube, nee, es war mehr so die zweite Melodie. Wir haben, also zum Beispiel, als wir unsere alte Kirche abgerissen haben, die war 20 Jahre alt, weil die war aber zu klein. Ja. Und die hatten wir noch nicht mal abbezahlt. Wir hatten also noch Schulden. Und wir mussten aber 3,5 Millionen aufnehmen, um die neue zu bauen. Und das war eine Abstimmung, ich glaube, mit einer Gegenstimme. Also da ist ein großes Vertrauen da und dann merken wir, und dann, ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber es passieren schon finanzielle Wunder, das muss man sagen. Ja. Wir sind da nicht leichtfertig, wir haben wirklich Leute, die sind, die haben irgendwelche Rechnungen, ich kenne die nur, die sind bei VW und machen da solche Hochrechnungen und dann sagt man auch, wenn ihr das so aufstellt, die stellen eine Statistik auf und sagen, wenn wir uns weiter so entwickeln, also nochmal die Statistik, so viel zum Management. Wir haben immer so eine Jahresstatistik. Da ist zum Beispiel drauf Gottesdienstbesuch, eine Linie, Mitgliederentwicklung, eine Linie, Spendenentwicklung. Wie viel Geld kommt rein? Ja. Und die korrespondieren miteinander. Und dann haben wir festgestellt, in den letzten Jahren ist die Spendenlinie höher, prozentual höher gegangen, als die Mitgliederentwicklung. Und haben gesagt, gut, wenn das ungefähr ähnlich weiterläuft, also es hört sich jetzt alles ein bisschen sehr rechnerisch an, dann können wir uns ruhigen Gewissens nochmal 3 Millionen aufnehmen. Ja. Das wird uns nicht unser Genick brechen. Ja. Und dann sagen wir, naja, außerdem können wir ja beten, dass der Herr Jesus schnell wiederkommt, was nebenbei auch eine finanzielle Lösung ist. Ja. Also es ist auch bei aller Ernsthaftigkeit, aber es sitzen einfach Leute dran. Einer zum Beispiel ist viele Jahre Bankdirektor der Landesbank in Sachsen-Anhalt gewesen. Also Leute, die einfach Zahlen denken können. Und das ist einfach auch gut, wenn man solche Leute dabei hat. Ich halte mich in der Regel da raus. Ich sage, ich gebe das, was ich kann und den Rest gibt der Herr dazu. Ich meine, oder die anderen.
Gehört das auch zu der Charität dann?
Ja, ich denke, da gehört auch was, wenn man da nur buchhalterisch rangeht, kommt man in der Regel nicht weiter.
Man muss sagen, dass strategisch gesehen Statistik, eine Diakonalstatistik, da helfen kann, um Meinungsbildung zu machen.
Also uns hilft das mit der Statistik. Also bis hin zu Zahlen, also wir haben zum Beispiel immer einen Vierteljahrescheck. Wir haben die großen Jahresziele, meinetwegen gehen wir mal finanziell. Unser Haushalt, nämlich unsere Hausnummer, ist dieses Jahr 1,2 Millionen haben wir umgestellt. Die haben wir natürlich am Anfang des Jahres haben wir 0 Cent, haben wir nichts. Ja.
Aber schön, 1,2 Millionen, herrlich, motiviert uns ja, was der Herr uns alles hoffentlich anvertraut. Ne? Und nach einem Vierteljahr gibt es den ersten Scheck und dann gibt es einen, weiß nicht, 10-Jahres-Vergleich. Der Kassierer, der Kassenverwalter sagt, also prozentual müssen wir jetzt so und so, es wird genau figuriert, sage ich mal. Und entweder gehen wir in der Dankbarkeit auf oder wir gehen voller Reue auf die Knie und sagen, Herr, erbarme dich, je nachdem, wie die Zahlen ausfallen. Aber ja, vielleicht soweit. Gut.
Kurze Frage, wie zählt ihr die Gottesdienstbesucher? Bei der
1, 2, 3, 4, so.
Na, geht einer durch, oder?
Wir haben Zähler. Also wir haben, ja, es sind immer Beauftragte, also in der Regel machen das bei uns die Praktikanten. Wir haben Leute, die helfen und die haben unter anderem solche Aufgaben, dass sie die Versammlungsanzahl zählen. Das ist nicht immer einfach, bei manchen Versammlungen kannst du es nur ungefähr schätzen, weil die sitzen dann so, dass man es nicht immer so richtig hinkriegt. Ja. Sonst noch Rückfragen? Hier steht noch, was sollen wir starten, was sollen wir beenden? Diese Frage finde ich sehr, sehr wichtig. Hatte ich vorhin schon erwähnt, dass man manche Dinge wirklich auch würdevoll beenden muss. Nicht nur das Ehrenamt soll ein Ehrenende haben auch mal, sondern auch die Mitarbeit oder die Aufgaben, die man wahrgenommen hat. Und dann die Evaluierung, das heißt also auch die Frage, wie weit sind wir? Und hier habe ich geschrieben, die Feier des Vorläufigen, dass wir eben auch sagen, wir wollen zwischendurch immer mal feiern. So weit sind wir. Wir haben es zwar noch nicht erreicht, aber so weit sind wir. Das feiern wir schon mal. Ja. Und dass man unterschiedliche Formen des Feierns und Würdigens denkt, dass man die Mitarbeiter immer wieder auch benennt und sie wirklich auch ehrt im positivsten Sinne. Und da klauen wir nicht dem Herrn die Ehre, sondern ich denke, er freut sich auch darüber, wenn wir das wahrnehmen, was Gott durch andere Menschen tut. Ich denke, jetzt machen wir mal einen Schlusspunkt hier. War doch mehr ein Seminarform als Workshop. Ich danke euch aber fürs aufmerksame Zuhören. Und ich wünsche sehr, dass jeder in seinem Bereich Mut gefunden hat, sowohl die spirituelle Dimension, die organische und auch die strukturelle Dimension von Management im Weg zu machen. Schönen Dank.